Herzlich willkommen wieder bei eurem Lieblingspodcast allgemein, nehme ich an.
Dem einzigen.
Ja, sag es.
Dem einzigen.
Dem einzigen, genau. Mit dabei Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Clemens, hallo liebe Zuhörer.
Es gab mal wieder Feedback oder eine Rückmeldung. Ist ja eine Rückmeldung. Da müssen sich die Juristen streiten. Zur Episode, muss ich gucken. Genau, Stargate Atlantis, Staffel 2, Folge 2, der Eindringling mit dem Computervirus. Da schrieb auf Instagram ZeroPatrick87. Also, ich lese es so vor, wie es ist, aber ich glaube, es sind ein paar Tippfehler. Ne? Ich, Catwell, ist kein schlechter Mensch. Er wurde nur missverstanden. Schade, dass wir ihn nicht. Punkt. Aber mal ehrlich, wer würde diesen Job nicht wollen? Ich glaube, da sind ein paar Sachen durcheinander geraten, aber ich weiß auch nicht, haben wir sowas angedeutet, dass Catwell irgendwie, dass wir den nicht...
Ja, er macht sich ja selbst zum Horst, ne? Also ja. Er kommt nicht so nett rüber. Ich glaube nicht, dass wir da groß drauf eingegangen sind, nee. Aber...
Also er kommt da halt an und will helfen, aber er, also es wirkt halt in der Nacht dann so, ja, ich habe jetzt das Kommando, so nach dem Motto, aber ich glaube, das sind diese Kompetenz-Militär-Dinger, die man überall auch so hat und das ist nur realistisch und ich glaube, später wird es auch ein bisschen anders. Sollten wir das irgendwie zu...
Aber genau die Rolle hat er ja auch in anderen Serien. Ne? Dass
genau,
er so
genau,
über, ja. Vorgeblich irgendwie so der Böse zu sein ja, scheint, ja. Aber doch hilft. Ne? Also.
Genau, er muss für die über ihn Stehenden so der Arsch sein oder so. Oder so tun, als ob er der Badass ist. Ja. Mulder und Scully können da ein Lied von singen.
Ja eben, Grüße an den Akte X-Cast ja, an der Stelle, den es natürlich nicht gibt, weil es gibt ja nur den einen Podcast
genau,
hier.
Ja. Ja, danke für diese Rückmeldung. Gerne auch mehr davon. Ansonsten, ja, ich glaube, das war so alles. Deshalb kommen wir zur Episode. Heute ja wieder Atlantis, sag ich schon, wir sind gar nicht bei Atlantis. Heute ja wieder SG-1. Thomas, wie heißt denn das Ding? Im
The China? Powers That Be.
Ich habe mir wieder diese ich hätte gesagt, die Übersetzungen übersetzen lassen, aber es stimmt ja auch, es klingt nur komisch. Im Französischen dann so nach dem Motto, ich kenne das Wort nicht, klingt irgendwie Proselytisierung. Ich habe das noch nie in meinem Leben gehört.
Bitte was?
Also im Originalfranzösischen Proselytisme, wenn man das so ausspricht. Ich google es jetzt für uns alle. Ich habe keine Ahnung, es klingt irgendwie Proselytismus. Der Ausdruck, bla bla bla, altgriechisch, bezeichnet ursprünglich die Hinwendung anderer Völker zum Judentum. Okay? In heutiger Zeit ist es in der Religion bzw. Mission eine negative Bezeichnung für die Abwertung von Gläubigen aus anderen Konfessionen. Okay, das...
Ja, okay, das ja. Passt ja.
Dann passt es ja, aber so klang das für mich wie irgendwie eine chemische Bezeichnung, das Wort.
Oder eine Geschlechtskrankheit.
Sind chemische Bezeichnungen meistens Geschlechtskrankheiten? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Auf Italienisch die Uri-Bedrohung, also mit... Eher nichtssagend. Spanisch, die Macht haben. Okay, dreimal die.
Oh, Castle Grayskull.
Ja, stimmt.
Ich habe die Macht.
Genau. Aber es ist geil, dass irgendwie jedem Land heißt das Ding wirklich ein bisschen anders. Genau. Glory of the Gods im Tschechischen. Bei uns hieß es Höhere Mächte auf der DVD, aber im TV Machtspiele hatte ich eine Quelle nur gefunden. Deshalb weiß ich nicht, ob es stimmt, weil beim Stargate Wiki stand da von, glaube ich, nichts. Deshalb ist das nicht so gesichert, aber ihr wisst es bestimmt besser. Schreibt es uns. Genau, Ungarisch, Großmächte und Japanisch, die Kraft der Wunder. Ja, so viel dazu. Ist ein bisschen kurios alles.
Aber geil, dass sie das noch ins Japanisch über. Das ist ja cool. Ja,
hatten wir, glaube ich, in den letzten Folgen immer mal, aber so vor 10 Folgen war, glaube ich, das gar kein Thema. Also ich weiß nicht, halt auf diesen Webseiten, ob das dann nur nicht eingetragen ist, also ob die Japaner dann immer nur das Englische hatten sozusagen, oder ob das fände ich auch komisch, wenn die dann einfach am Ende der Serie gefühlt sagen, okay, wir haben jetzt eigene Titel, deshalb kann es auch sein, dass es davor einfach nicht die japanische Sprachversion im Stargate-Wiki, wie auch immer, da eingetragen wurde. Weil, fände ich komisch, wenn die dann auf einmal denken, okay, nee, ab jetzt haben wir eigene Titel. Also, ist ein bisschen, würde man dann vielleicht ab spätestens Staffel 2 oder 3 machen, aber so spät. Schreibt es uns gerne.
Vielleicht haben die auch erst mit dem neuen SG1-Team da angefangen. Weißt du?
Genau, war davor, das interessiert uns alles nicht. Jetzt kommt es richtig. Genau, kann auch sein. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall wissen wir, dass die Episode laut Stargate.wiki.de zumindest am Weltpremiere am 12.08.2005 hatte und dann Deutschlandpremiere am 22.11.2006. Jetzt hast du bestimmt wieder andere.
Genau, 29.06.2006 passt auch zur letzten Folge laut IMDb.
Dann Quote 1,06 Millionen, das waren 8,1% Sendeanteil. so viel dazu. Achso, natürlich, was vergessen. Drehbuch Martin Gero, Robert C. Cooper und Regie William Roaring. Drehbuch habe ich noch gefunden, dass es wohl die erste Episode sein soll, deren Drehbuch zumindest zum Teil von Martin Gero stammt, aber er hat ja davor auch schon an Drehbüchern mitgewirkt. Da kommen wir, glaube ich, in der Trivia nochmal zu, fand ich ein bisschen merkwürdig, außer diese Episode wurde ganz, also manche Episoden werden ja natürlich auch ein halbes Jahr früher geschrieben, als sie dann gedreht werden und wie auch immer.
Also vermutlich ist die Info mit den anderen Leuten einfach falsch, weil in der IMDb steht nur Martin Gero und das wäre dann Premiere, wenn er sie alleine geschrieben hat.
Achso, ja, das kann sein. Aber ich glaube, ich hatte in der Trivia noch was, aber wenn nicht, dann auch nicht. Aber ich meine mich zu erinnern, dass ich da noch was hatte. Ich glaube, es geht an uns, also für uns zu einem bekannten Ort, Thomas. Wie steigen wir denn heute ein?
Ja, Giant Mountain, aber diesmal nicht in einem bekannten und beliebten Korridor, sondern wir sind in der Messe, also in der Futterkrippe, nicht in der Messe, weil meistens haben ja Militärbasen ja auch eine Kirche oder irgendwie sowas. Ne? Ja, Mitchell sitzt da und hat schon irgendwie einen Teller weggeschoben, also ist schon irgendwie vermutlich mit dem Hauptgang fertig. Futtert da jetzt irgendwelche Jellos, wobei die Kombination auch geil ist. Ne? Erst irgendwas anderes, also so ein Hauptgang oder sowas gefühlt essen, weil das war jetzt so ein typischer Teller, den man halt für ein Hauptgericht nimmt. Und danach eigentlich die Frühstückszerealien. Aber das wäre auch etwas, was O'Neill essen würde, weil ne, rote Jellos. Ne? Also,
genau.
Ja, er liest auf jeden Fall irgendwelche Unterlagen, die der da auf dem Tisch hat. Und dann kommt Vala dazu, setzt sich dann dazu und was machst du denn hier? Und Mitchell sagt dann auch, er hat Lunch. Auch ne, hier nochmal, er hat Lunch und isst zum Nachtisch Frühstückszerealien. Das ist auch eine krude Kombination. Ja, ne, und sie hat aber irgendwas anderes auf dem Herzen und sagt dann, ja, hier sollten wir nicht da draußen irgendwie nur sein, irgendwie die unschuldigen Leutchen vor den Prioren zu schützen. Die versuchen da ja die Leute irgendwie rüberzuziehen. Ne, und im schlimmsten Fall dann zu töten, wenn sie die Uri-Religion ablehnen. Und Mitchell hat da wohl keinen Kopf aktuell für und fragt, hast du hier nichts Besseres zu tun? Also bist du schon genervt davon, Daniel Jackson zu nerven? Ja, ne, sie bleibt aber beim Thema und wir sollten da draußen sein, ne, Mission durch das Stargate, ne, also lass uns die Bösewichte in der Galaxie ausmerzen, ne, und egal was Daniel glaubt oder so, ich kann auf jeden Fall helfen, ne, so von wegen, ich weiß, wie die Dinge da draußen funktionieren, ne, ich bin physisch fit, ich bin gut mit Waffen und sagt sie, dreht sich dabei so ein bisschen um zu ein paar jüngeren Airmen, die da hinten sitzen, so von wegen sehr, sehr attraktiv, also verführerisch attraktiv. Die Airmen drüben gucken dann auch rüber und Vala grinst und winkt ihnen dann zu, wendet sich dann aber wieder an Mitchell. Ja, ich würde eine großartige Ergänzung zu SG1 machen. Ja, Mitchell hat aber noch ein paar andere Attribute, die sie wohl vergessen hat, nämlich selfish, also hier nicht selbstlos, egoistisch und unglaubwürdig, nee, nicht unglaubwürdig, unvertraut.
Im Deutschen ist illoyal.
Nee, da steht untrustworthy, das heißt eigentlich, du bist des Vertrauens nicht, ne? Also dir kann man nicht vertrauen. Nicht vertrauenswürdig, genau, so rum ist es. Ja, er mümmelt derweil auf jeden Fall weiter, Vala hat dann noch ein paar Adjektive in petto, ne? Unabhängig, resourceful, sagt sie auch. Und nimmt dann sich jetzt eine von den Akten und fängt daran irgendwie an zu blättern. Und Mitchell sagt, hey, das ist klassifiziert. Und Vala zeigt dann auf irgendwas in dieser Akte. Und die Priore sind hier auf 43 Planeten schon gewesen. Und Mitchell bestätigt das. Und ja, wie es aussieht, habe ich mit dem Planeten P8X412 gute Beziehungen. Ne? Und ihr Beziehungen ist auf dem Weg, ja, sie vertrauen mir. Und Mitchell steht dann auf und sie, was tust du denn? Ich gehe jetzt mit und rede mit Landry. Und sie so, wieso denn das? Ja, also Leute, die dir vertrauen, sind ja wohl in größter Gefahr, sagt er. Ja, ne? Sie greift sich dann den den Pott mit Nachtisch. Also er hat auch noch einen Pudding oder so am Tisch stehen. Mitchell dreht sich aber um, nimmt ihn ihr weg und geht dann. Wir sehen einen Wurmloch-Travel, landen auf besagtem P8X412 bei Tag. Wir sehen ein paar, ja, so mittelalterlich halt so typisch. In der Nähe von einer großen Pyramide, man sieht einen Schotten, dann in der Pyramide, in der großen Halle sind die da drin. Es ist niemand sonst zu sehen, außer halt der klägliche Rest von SG1 und Vala. Ja, wir sehen einen Thron, der da drin ist, auch irgendwie von oben beleuchtet. Scheint irgendwie oben eine Klappe drin zu sein, sodass das Sonnenlicht reinscheinen kann. Wir sehen sonst nichts, also ist leer, keine Leutchen anzusehen. Ja, ne, man kommt dann rein und Vala ist begeistert, dass niemand da ist. Und ja, wie? Ich denke, die Leute vertrauen dir, ne, sagt Mitchell. Warum schleichen wir hier rum? Ne? Also sie würden mich nicht erkennen, das habe ich dir doch schon erzählt, ne? Wenn ich so angezogen bin. Ne? Ich habe noch ein paar Spare-Outfits nebenan und geht dann auch in eine Side-Chamber und ja, Mitchell auch so, was hat die immer mit ihren Klamotten? Und Daniel geht zur Tür und ja, ne, setzt irgendwie an. Vala kommt dann rein und also wieder zurück und sagt so, hier, komm, das dauert nur eine Sekunde und drückt Daniel da ein bisschen zurück. Ne? Könnte ich hier ein bisschen Privacy haben und nee, sagt er. Und außerdem habe ich doch alles schon gesehen, was es da zu sehen gibt. Und Vala grinst ihn an und sagt, richtig. Sie aber hier, guck, da, es gibt keinen anderen Weg aus diesem Raum raus. So von wegen, ich werde mich nur gerade umziehen, bin gleich zurück. Man schaut sich dort um, interessanterweise auch wieder Tiag dabei, ne, der irgendwie sagte, ja, ich schließe mich da nicht an, der ja eigentlich auch anderweitig auf Chula, glaube ich, oder so zu tun hatte, also warum er jetzt wieder dabei ist.
Hat er mal gemeint, ja.
Irgendwie merkwürdig. Dann kommt ein Einheimischer rein, der Charakter heißt Azdak, wird gespielt von Kamiya Chai, einmal Poltergeist, einmal Millennium, einmal Twilight Zone, zweimal Final Days. Insgesamt nur 29 Rollen. Mitchell grüßt die mit einem lapidaren Hey und Azdak rennt dann davon. Dann kommt Azdak aber schon zurück mit vier anderen Männern, die alle Stabwaffen haben und auf die SGC-Member anlegen. Und ja, das SG1-Team, ne, nimmt da ihre Waffen natürlich auch und Daniel geht nach vorne, wie so üblich, ne, Hände nach vorne, ja, ich bin unbewaffnet, hier, ne, Azdak sagt dann, ja, das hier sind die Waffen unseres Gottes Ketesh, wer seid ihr denn? Ist auch geil, die Waffen vorzustellen. Das ist, anstatt sich selber, ist auch cool. Ja, ja, Mitchell versucht so ein bisschen, ja, just take it easy. Was tut ihr hier? Und ne, Daniel dann auch wieder, ne, wir wollen euch hier nichts tun. Ja, Azdak schaut plötzlich etwas anders. Er schaut nämlich an SG1 vorbei und seine Kinnlade fällt nach unten. Und alle Villagers nehmen ihre Waffen runter und schmeißen sich zu Boden. Und Daniel und, also Mitchell und Tiag nehmen dann auch ihre Waffen runter und Daniel guckt auch verwirrt. Ja, Azdak hebt den Kopf und sagt dann so von wegen, ja, bitte vergibt uns, ihr seid so lange weg gewesen, wir glaubten, ihr würdet nicht mehr zurückgekommen, ihr würdet nicht mehr zurückkommen. Dann dreht Daniel sich um und hinter ihnen steht dann Vala. Ja, sie hat sich irgend so ein, ja, Kleidchen kann man das eigentlich nicht irgendwie nennen, also das ist so ein, ja, so ein Onesie, aber irgendwie der Bauch ist großformig ausgeschnitten, also rechts und links und also irgend so ein sowas teurisch Guauldisches hat sie da an und hat einen Kristall um den Hals hängen. Vala dann im Guauld-Ton, so von wegen, das war doch bekloppt, ich würde euch doch nicht verlassen, ich bin euer Gott. Und Azdak nimmt den Kopf wieder runter und ja, Daniel, Mitchell und Jack gucken etwas belämmert. Endteaser, Opening Credits, in dieser großen Halle geht es weiter.
Ja, da sitzen Menschen auf dem Boden, während ein paar, das sind auch in der Mitte, die da rumstehen und ist wohl eine Art Rollenspiel, Theaterstück, weil er sitzt auf dem Thron und ja, schaut sich das alles an und hier Mitchell und Daniel sitzen da ein bisschen seitlich auf den Stufen dort. Mann Nummer 1, ja, ich habe diese Galaxis immer wieder geplündert und alle Sterblichen versklavt, die ich getroffen habe. Diese Welt gefällt mir und ich werde sie mir zu eigen machen. Und der zweite Mann, ja, die gütige Göttin Ketesh würde solch einen Verrat niemals zulassen. Und Daniel flüstert zu Mitchell rüber, ja, das ist jetzt nicht gerade Shakespeare. Und Mitchell flüstert, ja, wieso wissen die nichts davon, dass die Gould gestürzt wurden? Und Daniel, ja, die meisten Planeten sind völlig isoliert und es würde mich überraschen, wenn einer von denen wüsste, wie das Tor funktioniert. Ja, und dann flüstert Tiag, also alle flüstern, diese Menschen müssen wir die Wahrheit sagen. Daniel, ja, ich weiß, und auf der Bühne, in Anführungszeichen, ist jetzt eine Frau aufgetaucht und der zweite Mann meint, oh, barmherzige, wunderschöne Ketesh. Und man sieht kurz Valla, wie sie lächelt. Ich habe Mitleid mit ihm, denn er kennt deine Macht nicht. Und Dindel nähert sich Valla und flüstert ihr ins Ohr, was läuft denn hier? Und Valla mit Go-Stimme, ja, die spielen Theater, keine Angst, ich glaube, es ist bald zu Ende. Dann können wir essen. Und Daniel, ja, das habe ich aber nicht gemeint. Und Valla, Ur-Ul-Stimme wieder, ja, wir wollen verhindern, dass die Menschen den Prioren zum Opfer fallen. Und genau das werde ich hier machen. Und Daniel hat sich das aber so eigentlich nicht vorgestellt. Und Valla, ja, was du dir vorstellst, was nicht, interessiert mich nicht wirklich. Und jetzt tritt aus dem Antlitz deiner Göttin. Daniel schaut ihn noch ein bisschen an, bevor er sich abwendet. Und Valla lächelt wieder, genießt wohl dieses Theaterstück. Und die Frau meint dann, ja, niemand darf Ansprüche auf meine Welt erheben und niemand darf jemals meinen Kindern Leid zufügen, hebt ihre Hand dann.
Sekunde, an der Stelle kurz, Actor 1 und Actor 2, also ne, die sind jetzt bei der IMDb nicht zuortbar, wer das sein soll. Also es gab keinen Actor 1, es gab auch keinen Actor 2, es gab auch keinen Baal oder sowas. Ne? Die Actress wurde aber erwähnt, weil das ist ja dann die Vala, die gespielt wird.
Ja.
Wird die Dame, ist Nicola Correia Damude, 51 Rollen und das einzige, was mir halbwegs was sagte, war Law and Order, aber dann Toronto, das kannte ich auch noch nicht.
Okay, wusste ich bisher auch nicht, dass das gibt.
Ja.
Aber gibt es ja tausend Ableger.
Ja.
Genau, also die Frau hebt dann ihre Hand und der Mann beginnt dann rote Tücher auf seiner Brust zu ziehen, so als ob er irgendwie verbluten würde. Und der zweite Mann meint, ja, Dank sei dir, Ketesh, du bist wahrhaft unsere Göttin. Jetzt ist die Nummer auch schon vorbei und es wird sich verneigt vor Valla und Valla so, Dann treten die Schauspieler zur Seite und der Aztak tritt hervor. Wir haben nur wenig geprobt, Gebieterin. Ich hoffe, es gefällt euch. Und Valla mit Go-Ul-Stimme natürlich wieder, also ganze Zeit jetzt. Ja, wie immer, Aztak, erfreust du deine Göttin sehr. Danke, Gebieterin, wir haben euch sehr vermisst. Und Valla, ja, und jetzt möchte ich gerne mit von den Besuchern hören, die durch das scharfe Ei gekommen sind. Deine Göttin zu belügen ist sinnlos. Ich bin ebenso allwissend wie schön. Daniel und Mitchell starren sie dann ein bisschen ungläubig an. Und Aztak meint ja, er hat gesagt, er wäre hier, um uns zu retten und dass unsere wahren Götter unsere Hingabe erwarten. Ne? Und Valla, ja, lügen, um euch zu täuschen. Aztak meint auch sofort, ja, ihr habt ja auch kein Wort geglaubt, was er gesagt hat, Gebieterin. Ne? Ich schwör's, Alter. Also nicht so, aber nach dem Motto. Und Valla dann ja, aber einige von euch schon. Ja, ihr wart zu viele Monde abwesend. Manche glaubten, ihr hättet uns verlassen. Sie waren schwach, Gebieterin. Bitte vergebt ihnen. Und Valla, ja, war ich nicht immer barmherzig gegenüber denen, die Vergebung verdienten und Aztak nickt. Jetzt geh, während ich mir eine Strafe für dich überlege. Und der Aztak, ja, natürlich, natürlich. Und dann verlassen die Menschen die Pyramide, bis eben nur noch Valla und SG-1 da sind. Und sie stehen dann
Das
noch auf.
ist vermutlich aber auch eine Fehlübersetzung, weil sie sagt zwar you im Englischen, das kann ja auch dich heißen, aber es wird vermutlich dann eher der Plural sein, weil Aztak sagt ja, er selber hat das nicht getan, aber andere. Na, also wird vermutlich eher für
Ja.
euch im Original geheißen haben, denke ich mal.
Genau, Valla lächelt dann kurz, steht auf und meint dann, ja, tja, das war einfach. Und Daniel ist so gereizt, ja, schalt das Ding aus. Und sie drückt dann auf so ein Kristall, auf diesem Gewand, Kleid, wie auch immer. Und dann, ja, meint hier, wieso willst du die Leute hier weiterhin täuschen? Und Valla meint dann jetzt mit der normalen Stimme, das war einer der vielen Planeten, über die Ketesh geherrscht hat, als ich ihr Wirt war. Wie ihr wisst, hat ein Tok'ra später den Symbionten entfernt, aber erst nachdem mich diese Menschen gequält hatten, weil sie glaubten, wir wären ein und dieselbe. Und Mitchell, ja, und sie konnten da keinen Unterschied feststellen. Wieso ist das keine Überraschung für mich? Ja, weil er setzt sich dann neben Daniel. Ja, ich hatte nichts, mir ging es schlecht. Glücklicherweise erfuhr ich, dass man an diesem kleinen Bergwerksaußenposten noch nichts von Keteschs Abgang gehört hatte. Und Daniel ein bisschen ungläubig. Dann haben die weiterhin für dich in der Quade abgebaut. Ja, nur ein kleines bisschen. Ne? Die Mine war ja praktisch schon erschöpft, als ich hier eintraf. Der Planet stellte einen sicheren Hafen für mich dar, bis ich wieder auf eigenen Füßen stand. Und Daniel, Hey, ich habe niemanden getötet und niemanden gefoltert. Ich war eine wundervolle Göttin. Ihr könnt sie ruhig fragen. Ja, Daniel steht dann auf. Ich glaube, das werden wir auch. Valla springt auf und rennt Daniel nach. Wieso? Glaubst du mir etwa nicht? Also, ist dann doch nicht mehr so überzeugt. Daniel dreht sich zu ihr um dann. Ja, genau, und ich bin genau, und ich bin nicht davon überzeugt, dass sie auf deine Befehle hören werden. Du wirst nicht verhindern, dass sie den Prioren folgen. Ich bin immer noch ihre Göttin. Ich kann sie wohl kaum fragen, ob sie mir Gefolgschaft leisten. Das hat Daniel auch nicht erwartet. Er geht dann weiter und Vala folgt ihm immer noch, hält ihn dann auf. Wieso denkst du, dass sie dir die Wahrheit sagen? Ihr seid für sie meine treuen Gefolgsleute. Daniel meint dann ja, dann muss ich ihnen wohl erklären, dass dir nicht so ist und dass wir dich, wenn es sein muss, töten würden. Und Vala ist dann sehr überrascht. Ich habe von besseren Plänen gehört, schon bessere Pläne gehört. Und Mitchell süffisant eher, ja, gefällt mir irgendwie. Und Vala dreht sich um, sei still. Und sie stampft dann zu ihrem, in Anführungszeichen, Thron wieder zurück. Und wir stampfen zur nächsten Szene in einen Korridor des SGC.
Was aber auch merkwürdig ist, warum sollte er denen erzählen, dass sie planen würden, sie zu töten? Was versprechen sie sich davon? Also ja. Das macht wenig Sinn. Ja, SGC-Korridor, Landry und Lam laufen da durch einen Korridor. Ja, da sind so ein paar Airmen im Hintergrund am Arbeiten und schieben irgendwelche Sachen hin und her. Und, Landry erkundigt sich, wie die Staff-Evaluations, also irgendwie die Jahresgespräche, denn vorankommen und sieht ja wieder, dass sie alle erledigt sind. Wird morgen früh auf seinem Schreibtisch liegen und bis dahin sind sie doch fällig. Und Landry, ja, okay. Hier, der Druck ist ein bisschen rum. Ne? Ich habe Lunch mit allen Heads of Departments einmal im Monat und nur um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ein bisschen Housekeeping machen. Das hilft mir, sie ein bisschen besser kennenzulernen. Und in unserem Fall und was? In unserem Fall was? Und wir müssen uns jetzt nicht besser kennenlernen. Also ich kenne dich ja doch schon ein bisschen besser als ich war. Colonel Garrett, den Munition Supply Officer. Und oh, wirklich? Also sie ist heute echt mit dem falschen Bein aufgestanden. Also diese Spannung hat man ja bis jetzt auch noch nicht so groß mitgekriegt, dass sie nicht unbedingt so auf den besten Draht haben. Das hat man ja schon gemerkt, ne, dass sie sich so ein bisschen entfremdet haben oder sowas. Aber an dieser Stelle, also merkt man wirklich, da ist ein Knacks drin, also ein deutlicher Knacks. Also das ist vorher gar nicht so aufgefallen. Sie sagt dann nämlich auch, das glaube ich nicht wirklich. Ne? Also Colonel Garrett ist hier schon länger gewesen, als ich es bin. Und Landry irgendwie leiser sagt, müssen wir das hier im Flur tun? Und willst du Lunch haben? Okay, fein, ne? Morgen können wir das machen. Ne? Ich bin dann da wie befohlen. Und das ist doch kein Befehl. Und sie geht dann davon. Landry seufzt. Nach diesem kurzen Intermezzo im Stargate Command gehen wir wieder zurück auf diesen Planeten. Ein Typ namens Wachner läuft da mit Daniel durchs Dörfchen. Wachner wird gespielt von Pablo Coffey. Einmal Millennium, einmal Poltergeist, einmal Viper, einmal Dead Zone, einmal Supernatural, nur 30 Rollen in Summe. Ja, Wachner berichtet, dass er sehr, sehr lange Zeit krank war, die letzten paar Ernten. Ne, ich war eine Belastung für meine Familie, ich konnte sogar gar nicht laufen, aber du läufst doch jetzt. Der Prior, er hat mich geheilt. Ne, er sagte, das ist der Wille der Ori. Astak ist auch irgendwie dabei und sagt dann, ja, Blasphemie und Tiag Mitchell halten aber Astak ab, dann bevor er dann auf Wachner losgehen kann. Ja, ein paar Bystanders kommen dann auch näher und schauen sich das dann an und Mitchell versucht dann ein bisschen alle zu beruhigen, guckt Astak mal auf die Brust und sagt dann, hier, take it easy. Ne, und aber Astak, ja, tut mir leid, aber ich werde die nicht so gegen Ketesh hetzen, ne, nicht in meiner Präsenz. Und Daniel auch sehr, hier bitte, ne, wir wollen nur hören, was er zu sagen hat. Und also am Wachner gewandt, hier dann weiter. Ja, das Juwel in seinem Stab hat geglüht und hat das über mich geschwenkt und dann habe ich mich besser gefühlt als jemals zuvor. Und alles, was er von mir wollte dafür, war, dass ich anderen davon erzähle und dass ich das Wort der Uri verbreite, das bis zu seiner Rückkehr. Und Tiag ist direkt misstrauisch, wie immer. Ne, wann kommt denn der Prior zurück? Und Wachner, ja, morgen. Ja, Wachner erzählt dann weiter, der Prior sagte, Ketesh ist ein falscher Gott und wenn sie zurückkommen würde, würde er ihre Schwäche auch beweisen. Und du bist doch bekloppt und Fool, ne, erzähl nix, hier red nicht weiter oder ich werde dich im Namen unseres wahren Gottes hier niederhauen, umnieten. Und ja, Astak will wieder auf Wachner losgehen, aber Mitchell stellt sich dann wieder dazwischen. Na bitte, ne, easy, take it easy. Und Astak ist aber immer noch voll aufgeregt und na, also bitte, du solltest hier dankbar sein, dass Ketesh so uns vergibt oder dir vergeben würde. Ja, sie wird dem Prior und seine heimtückischen Lügen hier irgendwie mit einem Schlag ausmerzen. Und Daniel, oh Gott, und Aslak auch noch so. Dann an die Menge gewandt, Glory to Katesh, ne? Ehre unserem einzig wahren Gott und mit, ja, okay, du hast gesagt, was du sagen willst. Und Daniel dann auch, ich glaube, wir müssen mal mit unserem wahren Gott reden. Mitchell nickt. Wir gehen in die große Halle. Na, Daniel, man kommt da rein und Vala wühlt in irgendwelchen Schatzkisten. Und deshalb wolltest du hier zurück auf den Planeten? Ja, das ist doch alles meins. Ich hab's verdient. Na, die Leute hier haben es nur für mich aufbewahrt. Und ja, ne, wir können uns hier eh nicht sicher sein, dass sie 100% mir gehorchen würden. Also, wenn dieser Planet an die Priore fällt. Und also bitte, sagt Mitchell, du klaust jetzt die Schätze dieses Planeten. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht unser Primary Concern hier. Und ja, ne, und ja, ne, sagt Vala, ist okay, finde ich gut. Ne, ich wollte euch eigentlich 10% abgeben, aber wobei das auch irgendwie Quatsch ist. Warum bietet sie den jetzt 20 an? Weil er sagte so von wegen, ne, das ist ja, eigentlich müsste das genau das Gegenteil sein, weil Mitchell sagt ja so von wegen, das ist ja völlig uninteressant. Ne? Also die Schätze hier, deshalb sind wir nicht da. Nee. Hätte sagen müssen, eigentlich hätte ich euch 10% gegeben, aber wenn ihr nichts wollt. Ne, aber warum sie jetzt sagt, ich gebe euch dann 20? Also, ob ich jetzt 10% nicht will, dann will ich auch keine 20. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ne, Tja, dann auch hier, so wegen, auch wenn du zurückgekommen bist, viele der Dorfbewohner glauben den Ori, ne, dass die wahre Götter sind, ne, dass die es wert wären, ihre Loyalität zu erhalten. Und ja, ne, war dann auch ja umso mehr ein Grund, hier Stelzens abzudampfen. Und ja, würdet mir jetzt endlich helfen. Und ja, Tirk auch so, ja, von wegen, andere glauben, dass du den Prior töten würdest, ne, um deine Macht zu zeigen, wenn er morgen zurückkommt. Morgen? Morgen? Morgen ist nicht gut für mich, sagt sie. Und ja, Daniel will immer noch, dass sie den Leutchen die Wahrheit erzählt. Und ja, ne, sie hätte viele Bedürfnisse, kontert sie, aber das wäre keine von ihnen. Und Tiag, ja, so, also wenn du ihnen nicht die Wahrheit erzählst, dann werden wir das tun. Ich frage mich immer, wie die das machen wollen. Ne? Also können sie an der Stelle ja nicht, außer, keine Ahnung was, sie fordern Vala heraus und töten sie oder irgendwie sowas. Das würden sie aber nicht machen. Okay, ne, so von wegen, Daniel macht sich Sorgen, ne, so von wegen, also wenn die Ori zurückkommen, also wenn der Ori zurückkommt, ne, und du den Leuten einfach nur befiehlst, ihnen zu, dass sie dir gehorchen, das wird nicht nicht funktionieren, ne, wenn der Prior dann zurückgekommen ist. Und ja, ne, also so ein God-Standoff, ne, und Mitchell sagt dazu God-Off, wollen sie ja auch nicht. Da gerade, weil man weiß, dass Vala ja weit davon entfernt ist, ein wirklicher Gott zu sein. Wobei, die Go'ul-Technik sollte sie ja weiterhin benutzen können. Ne? Also genau, sie hat ja, ja, wie Carter, dann ja, ne, das Enzym auch, ja. Das Enzym im Körper, also das sollte ja jetzt kein Problem sein, aber ja, wie das wohl ausgehen würde, man weiß es nicht. Vala ist auch dann total entrüstet, dass man hier irgendwie ihr so in die Parade fährt und sagt dann auch so von wegen, ja, okay, ne, vergesst die 20%. Ne, ist, wie gesagt, eigentlich ja überflüssig, aber nun ja. Ja, ne, Vala dann auch so von wegen, ja, hier von wegen, ja, egal ob jetzt Lüge durch eine andere Lüge zu tauschen, so wegen, ne, ne. Was können wir denn benutzen, um sie zu bekämpfen? Ne? Wie können wir den Prior davon abhalten, hier diese armen Leutchen zu korrumpieren? Und ja, Daniel ist sich auch nicht sicher. Sie haben nur einen kurzen Zeitraum, den man nutzen könnte. So von wegen, wenn du dich als falscher Gott enttarnst, ne, und dass du, wenn du den Leuten erzählst, dass du sie getäuscht hast, dann könnte sie es vielleicht etwas skeptischer gegenüber dem Prior machen. Und ja, oder sagt sie, ne, könnte dann erst recht dafür sorgen, dass sie eher den Ori glauben. Wir können dem Prior jetzt irgendwie nur zeigen, dass wir nicht die Ori als wahre Götter ansehen. Und wir müssen sie auf jeden Fall ablehnen, egal was da komme. Und ja, eine wahre Erleuchtung muss mit der Wahrheit beginnen. Und Vala ist da nicht so von überzeugt, dass die Wahrheit hier irgendwie, also Vala glaubt, dass die Wahrheit eher überbewertet ist. Und ja, Daniel nimmt sie nochmal an die Brust so gesehen und sagt dann auch so, ja hier, ne, tu doch einmal das Richtige, du wirst dich gut danach fühlen, wirklich, vertrau mir. Und ja, wo Daniels Vertrauen hinführt, sehen wir dann die Szene folgend. Wir sehen nämlich Jala, sage ich schon. Sind nämlich war da in einer Gefängniszelle. Astak hat sie da wohl reingeschubst, macht jetzt die Tür zu. Und ja, sie hat mittlerweile auch wieder das SGC-Uniformchen an. Daniel steht da draußen. Auch geil, dass sie nicht die bestrafen, weil ne, sie sind ja eigentlich auch die Gefolgsleute von ihr. Also auch interessant, ja, dass man nur Vala nimmt. Na, und Daniel versucht es dann aber auch und sagt dann, hier, das ist doch unnötig. Und ja, Asak aber auf jeden Fall, nee, ihr werdet, also du wirst morgen früh hingerichtet. Na, er spuckt dann auch in die Zelle und geht dann. Und ja, Vala kommt an die Gitterstäbe und spricht dann mit Daniel in leiser Stimme. Also Daniel, dieses warme Gefühl, ne, so von wegen, ne, dass man kriegt, wenn man das Richtige tut. Wann kommt das doch gleich? Weil ich glaube, ich bin noch nicht an der Stelle. Und ja, Daniel seufzt, dreht sich um. Und wir sehen, dass es mittlerweile Tag geworden ist oder immer noch Tag ist. Und in der Zelle geht es dann aber auch direkt weiter.
Sie ist da irgendwie genervt, springt die Stäbe hoch, versucht da irgendwie das zu öffnen und kann es nicht fassen, dass alle zugesehen haben, wie eben sie gefangen genommen wurde. Und Daniel, ja, was hätten wir denn machen sollen? Ja, ihr habt doch Waffen, oder nicht? Und ja, es waren über 100 Menschen, ja und? Bleib ganz ruhig, wir werden dich da schon rausholen. Und Vala verschränkt die Arme. Ach, tatsächlich. Daniel sieht dann sie einen Moment an und Vala atmet mal durch. Da fühle ich mich doch gleich schon viel besser. Tut mir leid, ich bin etwas nervös geworden wegen der Exekution und so, sagt sie. Glaub mir, da wird es nicht zu kommen. Tiag und Mitchell sprechen da gerade mit denen. Und Vala, ja, du weißt doch hoffentlich noch, sollte ich sterben, wirst auch du sterben. Und Daniel, ja, glaub mir, da wird es eben nicht zu kommen, vertrau mir und schnappt nach Luft. Ja, alles, es wird alles gut, sagt er noch. Und dann wechseln wir die Szenerie in den Thronsaal, wo Mitchell sagt, ja, gut, sie hat einen Fehler gemacht, einen großen Fehler, einen Monsterfehler von mir aus, aber ihr könnt sie doch nicht einfach, ne, geht doch nicht, könnt ihr nicht einfach machen, hier einfach töten. Und der Aslak, Aztag, wieso denn das nicht? Und Mitchell zu Tiag, ja, erklär es ihm. Tiag meint, hat sie denn nicht irgendwie so einen Prozess verdient, um ihre Taten zu rechtfertigen? Und Aztag, ja, wir haben alle eine ziemlich genaue Vorstellung von dem, was sie getan hat und warum. Mitchell legt dann eine Hand auf seine Schulter. Deine Leute verlangen nach Führung. Sie werden sich an dich wenden und du musst entscheiden, welche Art von Gesellschaft ihr wollt. Eine, in der Menschen hingerichtet werden oder eine faire Gerichtsverhandlungen. Und Aztag, ja, ihr wollt also einen Maldoran abhalten? Also, und Mitchell dreht sich um, das ist doch ihr Name. Und Aztag, ja, Ketesh hat diesen Prozess vor mehreren Jahren eingeführt, als ein Weg, irgendwie Streitigkeiten zwischen Parteien beizulegen. Und ja, okay, hört sich doch ganz vernünftig an, halten wir einen Maldoran ab, meint Mitchell. Genau, währenddessen oder jetzt in der Gefängniszelle, weil er will sich immer noch irgendwie durch diese Gitterstäbe quetschen, hat irgendwie ein Bein teilweise draußen, aber mehr passiert da jetzt auch nicht. Daniel schaut sich das ganz interessiert an, was da passiert. Und Mitchell und Tiag kommen nun da hinzu. Und Daniel fragt, wie ist es denn gelaufen? Naja, was soll ich sagen, sagt Mitchell. Und Vala hat es jetzt auch aufgegeben. Fragt nach, wie denn der Plan sei. Werdet ihr die Gittertüren aufspringen? Werdet ihr mir Sperrfeuer geben, damit wir durch die versteckte Fluchtpassage entkommen können? Dazu müssen wir in den Raum, aus dem eigentlich kein anderer Weg rausführt. Und Daniel haut dann gegen die Gitter. Und Mitchell stellt fest, ja, sie werden morgen ein Gerichtsverfahren eröffnen. Und Vala findet aber ihren Plan irgendwie doch sympathischer. Und Mitchell, ja, ist eigentlich dein Plan. Du hast ihn eingeführt. Tatsächlich, ein Maldoran, sagt sie. Und ich spiele dabei den Richter. Glaube ich weniger, meint Mitchell. Und Vala wendet sich ab. Dann ist es kein richtiges Maldoran. Und ja, hätte doch nicht besser laufen können, sagt Daniel. Und Vala sieht das naturgemäß anders. Und Daniel, nö, Prozess ist ja öffentlich, sagt er. Wir können das Forum nutzen, um zu erklären, was es bedeutet, ein falscher Gott zu sein und damit eben vor dem Prior warnen. Irgendwie harte Core-Eye-Vibes. Und ja, weil er irgendwie hast du recht.
Wobei das ja auch ein bisschen merkwürdig ist, also bitte, ne? Also sie wollen, dass man den Prior verjagt, irgendwie im besten Fall tötet vielleicht sogar oder so. Also warum sollte man jetzt den einen falschen Gott anders behandeln als den anderen? Also
ja, gleich beide inhaftieren, da hast du Ruhe. Vala findet aber, dass er irgendwo recht hätte. Nur wenn sie gegen falsche Götter aufgehetzt sind, können sie mich als Beispiel für andere töten. Und Mitchell meint zu Daniel, ja, okay, ich habe darum gebeten, dass sie über Nacht hier bleiben dürfen. Und Daniel ist nicht so begeistert. Ja, sehr schön, danke. Mitchell dreht sich um, macht sich auf den Weg, winkt dann auch den anderen zu. Ja, also wir sehen uns dann morgen früh. Und Valada, vielen Dank. Wie konnte ich nur jemals dein meisterhaftes Verhandlungsgeschick anzweifeln? Und denn ja, er tut, was er kann, Valada. Und ja, Valada, genau das macht mir ja Angst.
Auch an der Stelle ein bisschen merkwürdig, ne? Mitchell hat ja die Leutchen überredet, dass Daniel irgendwie bei ihr bleiben könnte. Warum er dann bei ihr bleibt, ist ja was anderes, weil er ist ja nicht sonderlich begeistert. Er könnte ja trotzdem einfach gehen. Also er hat nur das Recht, da zu bleiben. Er wird ja nicht mit ihr eingesperrt. Also.
Nee. Ist ja, naja. Auf jeden Fall geht es dann in der nächsten Szene dann weiter und dann sehen wir eben dieses sogenannte, viel zitierte Maldoran-Prozedere, würde ich jetzt mal sagen.
Genau, im Vorhof der Pyramide wird das abgehalten und wir sehen ja ein paar Steintableaus, ein paar steinerne Tische jeweils. Also kennt man ja auch so Gerichtsverhandlungen, eine rechte Seite, linke Seite, Verteidiger und Einklage und hast du nicht gesehen. Mitchell, Tia, Gwala und Daniel sitzen auf der einen Seite und Astak und da sein Aide, das ist dieser Ektor 2 aus dem Play, sitzen auf der anderen Seite und in der Mitte ist Platz. Astak erhebt sich dann und kommt dann in die Mitte und bedankt sich erstmal, dass so viele Leute gekommen sind. Ja, die finale, die finale Entscheidung hier in diesem Maldoran wird aber nicht wie üblich von einem Gott gefällt, sondern von euch, meine Freunde. Ne? Eine große Abstimmung, eine generelle Abstimmung. Und beide Seiten können ihre Präsentation machen. Werden wir alle entscheiden, was mit diesem falschen Gott, das betont noch extra Kadesh, passieren soll. Und der Aid kommt an und gibt Astak eine Schriftrolle. Ja, so von wegen war er dann auch irgendwie so an Daniel, wir werden auf unschuldig gehen, ne? So von wegen, du hast doch schon alles zugegeben und aber kann eine Frau nicht irgendwie ihre Meinung ändern? Und Aslak fängt dann an aufzulisten, so von wegen. Also, die erste Anklagepunkt von 7 wäre Mass Murder. Und Valar, bitte, was? Und Astak dann, zweiter ist Mass Torture, also Massenfolterung. Und Valar, Daniel, hier, ich habe niemanden getötet, ne? Ich habe niemanden gequält, das ist Kitesh. Und Astak macht dann weiter und dann der dritte. Und Daniel steht dann auf, ne? Also tut mir leid, die Person, die hier sitzt, hat nichts von diesen Dingen begangen. Und Astak, du wirst noch die Chance haben, irgendwie eure Seite darstellen zu lassen. Ist klar. Ne, ich will dir aber was ganz klar machen, ne, wie wir das schon diskutiert haben, ne, und was Vala auch zugegeben hat, war sie, der Host von einem Gur-Ult, einem Parasiten, der ihre Aktionen für viele Jahre kontrolliert hat. Ne, es war der Gur-Ult-Symbiot namens Kitesh, der diese Verbrechen begangen hat, über die du gerade redest. Ne? Valak selber kann nur dafür verantwortlich gemacht werden, was sie für Dinge, die sie selber getan hat. Und Astak, für wann war denn das? Und Daniel überlegt kurz, Vala flüstert ihm was ins Ohr und er sagt, 4 Jahre. Und Astak geht dann an seinen Tisch zurück und spricht dann, es werden immer mehr Aids, jetzt sitzen da schon 2. Und unterhalten sich ein bisschen, man hört nicht, was sie sagen und Astak kommt dann in die Mitte des Raumes zurück. Okay, wir gehen einfach mal davon aus, dass ihr an der Stelle recht habt, so von wegen, dann werden wir erneut beginnen. Also, der erste Anklagepunkt ist, planetweite Forced Labor, sagt er. Auch geil, weil das ist doch nur so ein kleiner Außenposten, haben wir doch gehört, irgendwie ein paar hundert Leuten. Also planetenweit ist jetzt auch ein bisschen, also ja, das werden alle Leute auf diesem Planeten sein, aber es klingt halt irgendwie hochtrabender, wenn es aus planetenweit anstatt hier nur einfach nur Sklavenarbeit
oder sowas. Auch geil, dass der Astak das einfach so glaubt, also ja, ich weiß auch nicht, wie ich es anders geschrieben hätte, aber irgendwie, stimmt schon so. Weil er nicht keine anderen Infos hat, aber wenn es jetzt so ein richtiges Gericht wäre, also das würde, glaube ich, niemals so durchgehen.
Ja. Ja, wobei, sie haben ja auch geglaubt, dass das kein Test ist, ne? Also dass Vala nicht wirklich Kitesh ist, sondern dass Vala Vala ist. Ne? Also entweder ist das seine Göttin, dann kann er das nicht einfach machen, dann muss er alle 7 machen, oder er glaubt ihr, also das ist ja auch, ne, weil die Göttin hätte er ja auch nicht ins Gefängnis geschmissen. Also er muss sich schon entscheiden. Ja. Und ja, oh Gott. Ja, Mitchell ist davon nicht so begeistert, wird wohl ein langer Tag. Tiag bestätigt das. Wir sehen ein bisschen Zeit, die vergangen ist. Und ja, ne, Asta kommt so langsam zum Ende seiner langen, langen Rede vermutlich. Und ja, ne, mir tut das hier wirklich leid, dass ich so viel Liebe und Glauben in einen ja, Imposter gesteckt habe. Die einzig und allein hier war, um Naquada aus unseren Minen zu kriegen. Sie hat mit jedem Atemzug gelogen. Sie hat immer gestohlen und an jeder Stelle hat sie uns betrogen. Und ja, wir sind hier arm. Das ist alles ihre Schuld und ihre Schuld allein. Und das müsst ihr hier an der Stelle berücksichtigen. Und ja, Mitchell findet, also war eine gute Rede. Weil er hat schon Angst, dass sie jetzt wirklich tot ist. Und ja, Daniel seufzt nochmal, atmet kurz ein, steht dann auf und geht dann in die Mitte des Raumes, wo Aztag vorher gestohlen hat und sagt, ja, sie hat gestohlen, sie hat euch verraten, sie hat euch als Sklaven benutzt, das alles ist wahr. Und zum Vater ist nicht so begeistert von, das ist jetzt nicht das, was sie irgendwie gesagt hätte zu Mitchell. Mitchell verbietet ihr aber direkt den Mund. Ja, Daniel geht näher auf die Menge zu und schaut jeden Einzelnen mal an. Ja, aber der einzige Grund, warum ihr davon wisst, ist, weil sie euch das erzählt hat. Sie ist damit sie ist damit rausgeplatzt. Und ja, auch wenn sie wusste, wie ihr euch dabei fühlen würdet und auch was die Konsequenzen sein könnten. Wobei das jetzt auch ein dummes Argument ist, ne, weil so weißt, was die Konsequenzen sind oder sowas, dann warum verteidigt sie sich noch? Also, ne, du weißt ja, dass du sterben wirst. Also, das ist auch ein bisschen
Ja, das ist
merkwürdig.
easy.
Ne, und Daniel richtet dann an die Zuschauer die Frage, so von wegen, ja, fragt euch mal selber, warum hat sie das getan? Ja, er pausiert ein bisschen und fragt dann weiter und erzählt dann weiter und erläutert das. Und ja, weil es eine größere Bedrohung in dieser Galaxis gibt, die von der ihr zu wissen, nee, die ihr wissen solltet, von der ihr wissen solltet. Sie hat euch die Wahrheit gesagt, um euch die Augen zu öffnen, um euch die Gefahren zu zeigen, die dadurch entstehen, dass man seinen freien Willen, seine Freiheit aufgibt, dass man irgendwie seine Hoffnung in irgendwie, ja, in andere Dinge legt, also in dem Fall nur in andere falsche Götter. Ne, aber solche Fehler würdet ihr ja nicht zweimal machen. Ja, wir wissen, dass ein Prior der Uri hergekommen ist und ja, er hat euch dazu ja, gebracht, hier zu glauben, Wesen anzubeten, die noch mächtiger sind als alle von uns. Und aber eins müsst ihr wissen: Vivala sind sie keine Götter. Und ja. Dann hören wir aber auch schon eine weitere Stimme. Wir sehen einen Prior, der eingetroffen ist. Es ist dieser Art dieser Bürgermeister, der dann in einen Prior verwandelt ist. Den kennen wir ja auch schon.
Genau.
Und genau, der Administrator von Ver'Aga, wo ich immer noch an V'ger denken muss. Naja, wie auch immer. Und der Prior, ja, was ist denn ein Gott? Ne? Ja, ne, was ist, welche Kraft ist groß genug, um euch ja, in Erstaunen zu versetzen, um euch da irgendwie in Anbetung zu versetzen. Und ja, und war da total entsetzt, als sie ihn sieht. Das ist doch der Typ, der uns hier zweimal verbrennen wollte. Wobei das ja nicht so unbedingt stimmt. Das erste Mal war es zwar der Bürgermeister, der das angeordnet hat, beim zweiten Mal war es der andere Prior. Ne, also das stimmt nicht so ganz. Ja, der Prior führt dann aber weiter. Ne, so von wegen. Ne, die einzige Frage, die ihr euch stellen müsst, ist, warum? Warum solltet ihr glauben? Ne? Ne, was kann man dadurch gewinnen, dass man den Path of Origin wählt? Ja, die ewige Salvation wollen, so werden den Worten der Ori folgen oder folgen den Worten der Ori. Die es nicht tun, werden als Menschen halt sterben. So simpel ist das. Und ja, die Zeit, also er redet jetzt eigentlich vom Judgment Day. The Day of Reckoning approaches und euer Schicksal erwartet euch. Und ja, mittlerweile steht der Prior direkt vor Daniel und grinst ihn dann irgendwie doof an. Und Wagner ist begeistert, der steht da nämlich auch und grinst auch und nickt dem Prior zu. Und ja, Mitchell kann auch nur dazu sagen, dass der Prior auch relativ gut dabei ist. Wobei er jetzt ja auch nichts gesagt hat, was man davon hat. Also man kann dem ja, den Worten der Uri erfolgt, ohne sie als Götter. Also, das ist auch irgendwie, also diese Uri-Religion ist auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Einerseits erzählen sie von Wissen, ne, was allen zur Verfügung stehen würde, müsste, damit sie aufsteigen können, aber andererseits verbiegen sie ja die Wahrheit, indem sie, ups, verbiegen sie ja die Wahrheit, indem sie sich selber zu Göttern machen, was sie ja nachweislich wissen, dass sie nicht sind. Ja, ne, Vala hat auf jeden Fall das Ganze dann treffend zusammengefasst: Wir sind alle so tot. Na, jetzt, wo der Prior da ist, wird es vermutlich dann ihnen allen an den Kragen gehen, hat sie jetzt die Befürchtung. Und ja, ne, Wachner ist da vermutlich ein bisschen Zeit vergangen. Wir sehen nochmal so eine Pyramide. Und dann sind wir wieder in diesem Courtyard. Und Wachner: Ich habe ihnen von den Uri erzählt, Prior. Viele von uns glauben. Na, aber nicht alle, mischt sich Daniel dann ein, und du zweifelst an der Kraft, an der Macht der Uri, und Daniel: Nein. Ne, ich weiß aber, wie sie daran gekommen sind. Und weil ich es weiß, will ich jetzt nicht meinen freien Willen aufgeben und sie dafür anbeten. Und ja, die Uri haben diesen Mann geheilt, der war doch krank, und er konnte ja kaum gehen. Und ja, aber dieser Mann wurde durch Wissen geheilt. Und ja, zeigt dann irgendwie auf seine Leutchen: Und wir haben Medizin. Wir haben Werkzeuge, die genau dasselbe tun können. Und dann geht er an den Tisch und hebt dann Valas Gur'uld Healing Device auf. Und hat auch die Kraft zu heilen. Ne, so von wegen, wenn ihr wisst, wie man es benutzt. Ne? Das ist nicht durch magische Kräfte, das nennt man Technologie. Und der Prior: Ja, Technologie. Ja, Wissen. Ne, Understanding, ne, also wie Dinge funktionieren, ne, die Wissenschaften des Universums. Und der Prior: Ja, vielleicht. Auch Quatsch, ne? Also wieso vielleicht? Das ist das, was die Uri ja predigen eigentlich. Wissen. Das ist also diese Religion ist totaler Quatsch.
Ja, das ist sehr unterschiedlich.
Ja, ne, und dann macht er wie nennt man das in der Bibel? Ein Gleichnis, ne? So, es sind zwei Männer, einer verhungert und der andere hat viele gute Ernte. So von wegen, ist es nicht falsch, dass der reiche Mann, also der glückliche Mann, hier seinen Reichtum, also sein Essen hortet, ne? Sollte er es nicht mit seinem hungrigen Bruder irgendwie teilen? Und die Menge ja, raunt so ein bisschen. Und ja, ne, mit demselben Wissen, ne, wie du es gesagt hast, haben die Uri doch auch ein größeres Verständnis vom Universum. Und ja, sie würden es gerne mit euch teilen. Ne? Also, weil sie uns lieben als ihre Kreation. Und ja, ne, dreht er sich nochmal zu Daniel und sagt: Ne, einzig ein Narr würde dieses Angebot ablehnen. Und ja, nur weil die Uri mehr wissen als wir, macht es sie immer noch nicht zu Göttern. Ne, also, das sind Wesen, die genauso wie wir mal einst waren. Ne, sie haben sich weiterentwickelt. Sie haben das menschliche Potenzial ausgeschöpft. Und ja, so über die Zeit und mit diesem gesamten Wissen konnten sie ihre physischen Körper weglassen und dann als Energiewesen auf einem Higher Plane of Existence leben. Und ja, war er auch irgendwie so: Hä, auf welcher Seite ist er denn überhaupt? Ich sehe jetzt nicht, dass er da irgendwie davon erzählt, dass die Uri jetzt irgendwie wirklich Götter sind, sondern dass er halt einfach nur weiterentwickelte Menschen sind. Also, weiß ich nicht. Na, der Prior: Ja, ihr seid aber auf jeden Fall alle Kinder der Uri, ne? Ihr seid aber vom Bösen erzogen worden oder im Bösen erzogen worden. Die wahre Natur des Universums wurde euch vorenthalten. Und ja, deshalb seid ihr vom Pfad der Uri abgewichen. Vom Path of Origin abgewichen. Zeit, eure Augen zu öffnen. Lasst Origin euch den Weg zeigen. Und da muss ich an der Stelle noch auf das Ding eingehen. Ne? Wir haben ja schon darüber Origin. Du hattest mir auch sehr
Genau.
lustig. Das kann ich unseren Zuhörern erzählen. Es gibt einen Origin, also
Ja,
es
also
ist auch
vielleicht ist
sehr
das
cool.
einfach nur so eine Verkaufsmasche, weißt du, von denen. Das ist gar keine Religion, die wollen einfach das Zeug an den Mann und die Frau bringen.
Ja, sehr lustig. Ja, ne, also Astak ist da immer noch am Grübeln. Die anderen Dorfbewohner hören auf jeden Fall interessiert zu. Manche neigen sogar ihre Köpfe. Und ja, ne, so von wegen, ja, völlig richtig. Hoarding Knowledge ist auf jeden Fall falsch. Oder vielleicht auch nicht. Ne, also manche Sachen könnte man auch einfach selber lernen, ne, auf dem Weg zur Erleuchtung. Also diese Diskussion ist völliger Quatsch. Also, ne, Daniel vergeht sich da jetzt in religiösen Dinge, ne, wie
Er ist
man
ja
zur
sehr
Erleuchtung
anfällig für
kommen
diese
könnte.
Diskussionen. Ja.
Ja, ne, wie man jetzt zur Erleuchtung kommen könnte, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum zu beweisen oder zu zeigen, dass die Uri keine Götter sind. Nicht darum, wie du selber einer wirst. Also, ne, ob du jetzt ein aufgestiegener Antiker wirst oder ob du jetzt ein Uri wirst. Darum geht es an der Stelle überhaupt nicht. Wobei, das hatte ich ja auch in einer der letzten Folgen auch schon erzählt, was eher ich glaube auch nicht, dass die Uri irgendwie dahin gehen und Leuten dann wirklich anleiten, wie sie denn aufsteigen und dann selber zu einem Uri werden. Kann ich mir eigentlich weniger vorstellen. Daniel pausiert auf jeden Fall kurz, sagt, aber jemanden zu töten, weil er euch nicht anbetet, ne, so viel, egal wie viel Macht ihr habt, das ist falsch, sehr falsch. Ne, Wissen ist Macht, ne, aber wie du diese Macht einsetzt, das zeigt, ob man gut oder böse ist. Und ja, der Prior hat dazu nichts mehr groß zu sagen, außer dass er sagt, die Wahl ist doch die eure. Und Wachner schmeißt sich dann dem Prior vor die Füße. Gebt uns eine weitere Chance, ich bitte euch. Verschont uns alle. Und ja, der Prior segnet dann Wachner einmal und ja, schaut dann irgendwie zur Wala rüber. Ja, und dann droht er auch direkt, ne? Also, glaubt in die Macht der Uri oder ja, werdet zu Staub. Auch cool, weil an der Macht der Uri gibt es ja nicht zu zweifeln. Das ist ja.
Er hat sich ungeschickt ausgedrückt. Ihr müsst uns folgen oder ihr werdet zu Staub. Also es ist ein bisschen
Ja,
in der
ne?
Semantik hat er
Also
sich verheddert.
verehrt die Uri als Götter, das ist ja eigentlich das, was er
Ja.
sagen will. Also der Macht der Uri gibt es nicht zu zweifeln. Also das ist ja. Ja, ne? Er dreht sich auf jeden Fall dann um und geht dann davon. Ja, Aslak will jetzt auf jeden Fall, dass die Gefangene in die Zelle zurückgebracht werden. Daniel mischt sich aber nochmal ein. Na, wir sind mit dem Balduran fertig, sagt Aslak. Ne? Wir werden jetzt über ihr Schicksal entscheiden und dann über die Probleme, die jetzt auf uns zukommen, diskutieren. Und Daniel versucht dann nochmal. Aslak, ich weiß, die Uri, das Angebot der Uri scheint sehr, sehr verlockend. Und ja, Aslak da auch zu ihnen. Wir sind hier sehr, sehr arm. Na, wir könnten als Gesellschaft vermutlich nicht viel länger überleben. Und ja, wir glaubten, unser Gott würde uns ja für uns sorgen. Und ja, warum sollten wir jetzt Wissen und Ausbildung irgendwie verneinen, ne, um uns irgendwie zu verbessern? Und ja, aber das könnt ihr doch alles haben, ohne jetzt eure Freiheit aufzugeben. Ne, seht ihr nicht, dass das falsch ist, um einen Glauben durch den nächsten zu ersetzen? Ne, durch eine Drohung, ne, also durch eine Todesdrohung. Und ja, ne, Aslak ist dann aber auch schon auf dem Uri-Zug aufgesprungen, so von wegen, ne, wie die Uri sagten, würde nichts.
Tut,
Ja,
tut.
gäbe es dann Punishment, wenn man nicht die Wahrheit, die offensichtliche Wahrheit vor ihm nicht sehen würde. Und ja, Aslak sagt dann aber auch hier, ne, lass uns allein, wir werden das uns jetzt mal überlegen. Wir überlegen uns jetzt aber auch die Location und entscheiden uns für eine andere. Wir sind nämlich zurück in der Mess Hall in SGC.
Genau, Lent, Ri und Lam sind da jetzt beim Essen und ja. Hast du auch vorhin schon gesagt, aber es sieht jetzt nicht so ganz vertraut aus. Landry fragt etwas und sie ja, und bist du gut untergekommen? Und ja, ich mag das Haus, das ich in Cimarron Hills gemietet habe. Das ist sehr schön, du solltest es kaufen. Ah, sagt sie dann, vielleicht warte ich lieber noch. Ich weiß ja nicht, wie lange ich hier bleibe, also. Und dann fragt Landry, wie es denn deiner Mutter, also ihrer Mutter, ginge? Und ja, warum rufst du sie nicht an und fragst selbst? Ne? Merkt du schon ein bisschen. Und dann, ja, warum musst du immer so gereizt sein? Ich bin doch auch nett. Um dir die Wahrheit zu sagen, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ja, Ländern, ja, was anfangen? Etwa bei glücklich bis ans Lebensende? Und dann sagt er, dass er eben berufliche Pflichten hatte. Und Lam, ja, genau wie ich jetzt. Und ich habe gedacht, es soll ein berufliches Gespräch über meine Abteilung sein. Deswegen bin ich hier. Landry sieht dann ein bisschen wütend und verletzt aus, erhebt sich, entschuldige mich. Er stampft dann raus aus der Kantine, schlägt die Tür gegen die Wand und Lem stützt genauso betroffen ihr Kind dann auf ihre Hände. Wir wechseln die Szene auf P8X412 in der Zelle. Valar sitzt dort, während die anderen drei davor sitzen und Daniel direkt neben Valar, Teal'c und Mitchell dann ein bisschen abseits. Und die beiden sind da im einem Kartenspiel vertieft. Valar stellt für sich jedenfalls fest, dass er noch an seiner Anti-Uri-Rede feilen müsste. Der Prior hatte mich nämlich fast überzeugt. Naja, nicht unbedingt überzeugt. Ich bin nur schwer zu überzeugen. Und Daniel, ich weiß. Sie meint dann weiter, du forderst die Menschen auf, sich zu erheben und ihr Leben zu riskieren. Daniel glaubt, das ist auch der einzige Weg, wie wir uns gegen sie verteidigen könnten.
Die, was sie sich an der Stelle überhaupt ja irgendwie schwer tun oder so, der Ori bietet ja eigentlich nur den Wissen für die, ne, über das Universum an und wie man dann vielleicht zur Erleuchtung kommt oder sowas und dafür will man Anbetung haben. Der Witz aber in der ganzen Geschichte ist ja eigentlich ein anderer. Wir haben vorhin gehört am Anfang der Folge, dass diese Leutchen vermutlich nicht mal wissen, wie das Stargate sich bedient. Das heißt, sie sind total abgeschnitten und die können sich vermutlich nicht selber versorgen, weil sie halt keine Bauern sind, sondern ne, Bergarbeiter.
Ja.
Wo ist denn jetzt das Problem? Na, also der Ori bietet ihnen eigentlich Wissen, vermutlich aber kein landwirtschaftliches. Wo ist denn das Problem jetzt eigentlich für als Mensch zu sagen, so von wegen, hey, hier, wir geben euch Ackermaterial und hast du nicht gesehen? Weil das wäre ein viel verlockenderes Angebot als irgendwie Wissen. Ja,
ist nichts Handfestes. Ne? Was ist, ne?
So Wissen kannst du nicht essen. Ne?
Ja,
also,
ja, das ist ne? Schon die Moral
da nicht der Folge das als Argument. Ja, also keine Ahnung.
Walla fragt nachher, warum legen wir sie nicht um? Du hast gesagt, die Priore sind Menschen, oder? Ein paar gut gezielte Schüsse und das sieht doch schon alles anders aus. Daniel meint, ja, wer Religionen studiert, erkennt, dass das Töten der Missionäre nicht die Philosophie zerstört. Weil er dann das Problem ist, was die Priore anbieten, klingt doch ziemlich gut, bis auf die Nummer von der Unterwerfung und Verbrennung bei lebendigem Leibe. Ja, das ist das eine und ich glaube, dass keiner von denen bisher das Kleingedruckte gelesen hat. Weil er fragt dann, was das denn heißen würde. Naja, ich persönlich weiß, dass ohne jeden Zweifel die Priore böse sind. Und weil er ja richtig unheimlich. Daniel, ja, ich glaube und ich, und glauben und sterben ist ihre archaische Moral. Die Ori sind böse wegen der Dinge, die sie verlangen. Doch was ich noch nicht weiß und was mich wirklich beunruhigt, ist die Frage, warum sie das tun. Warum ist es ihnen so wichtig, dass die Menschen sie verehren? Ja. In dem Moment kommt der Asdak rein und geht dann an Mitchell und Chirac vorbei, auf die Zelle zu. Daniel steht auf und genau wie Walla, die sich schon irgendwie so am Galgen hängen sieht. Und Asdak sagt, ja, wir haben entschieden, dein Leben zu verschonen. Der Daniel atmet erstmal erleichtert auf und Walla ist überrascht. So, wirklich? Danke. Deine Strafe wird Gefangenschaft für den Rest deines Lebens sein. Und Walla, was? Asdak, nach allem, was wir durchgemacht haben, wir zwei, ne? Macht es auf einen auf Kumpel und Asdak tritt näher auf sie zu. Ich musste deine Füße massieren. Daniel verzieht stöhnend das Gesicht, woraufhin er einen Schlag von Walla an der Schulter bekommt. Wurdest du nicht entsprechend entlohnt, wie dem auch sei? Vereinzelte Massagen hier und da sind wohl kaum ein Grund für eine lebenslange Haft. Du hast gelogen und die Menschen dieses Planeten versklavt. Daniel fragt jetzt, was denn mit dem Prior sei. Und Walla, Augenblick mal, wir sind ja noch nicht fertig. Asdak, doch, sind wir. Was den Prior betrifft, ist die Bevölkerung gespalten. Viele glauben, die Ori sind es wert, angebetet zu werden. Und Daniel, ja, und du? Und dann kommt ein weiterer Bewohner angedackelt und sagt, dass der Tetschner krank geworden sei. Und Daniel meint, das ist ja dieser Mann, den der Prior geheilt hat. Und Asdak bestätigt das. Ja, bitte beeil dich, sagt der Bewohner. Wir fürchten, er ist dem Tode nahe. Und der Bewohner rennt dann los. Asdak will da ihm folgen, aber Daniel hält ihn auf. Warte, vielleicht können wir dir ja, ihm ja helfen. Ja, wir kommen dann zu der Stelle, wo der eben, der Tetschner da auf dem Boden liegt und Walla beugt sich über ihn mit dem Heilgerät. Dieser, also der Tetschner wehrt das aber erstmal ab, ne? Ich will dich nicht in meiner Nähe haben. Ganz ruhig, Tetschner, meint Walla. Und Daniel zu Asdak, keine Angst, sie wird ihm nicht wehtun. Ja, sie versucht es dann nochmal und ja, beginnt ihn dann auch augenscheinlich zu heilen. Na, wie fühlt sich das denn jetzt an für dich? Was hast du mit mir angestellt? Und Walla zuckt mit den Schultern. Menschen ein gutes Gefühl zu geben, ist ein Talent von mir. Ja, Daniel dann hilft ihm, sich aufzusetzen. Ja, setz dich doch mal hin hier. Und ich verstehe noch nicht ganz, wie hast du das angestellt? Daniel nimmt dann das Handgerät. Na, das ist eine Art Werkzeug. Also wie Hammer oder eine Schaufel, nur komplizierter. Wenn man etwas nicht gleich versteht, dann muss es nicht immer ein Zauber der Götter sein. Ja, später. Ja.
An der Stelle wäre ja cool gewesen, weißt du, dass sie sich dann alle vor Wala in den Staub schmeißen, weil sie ihre göttliche Macht an der Stelle ja doch bewiesen.
Sie ist doch eine Göttin.
Oh Meister, zurück. Meister, ja, ihr wolltet uns auf die Probe stellen, wir sind doch ja, ergänzt.
Verhaftet.
Das war alles nur ein Witz.
Verhaftet den Prior, Kommando zurück. studiert ein neues Theaterstück ein. Ja, später im Dorf, der Daniel, Astag, Waller und Mitchell, ja, durchstöbern die Dorfstraße und Astag fragt, ja, ihr denkt irgendwie, wenn wir uns einig sind, dem Prior zu sagen, wir werden uns nicht an sein Wort halten, dann würde er einfach so abdampfen und uns zufrieden lassen. Und Daniel, ja, das kann ich jetzt auch nicht mit Sicherheit sagen, ne, da, aber ich weiß, dass ihr euch wehren müsst. Und Mitchell, ja, fügt hinzu, egal was passiert, ne, wir können ja euch dann helfen, ja, seid da sicher, nach dem Motto. Und Daniel, aber letztendlich liegt es an dir und deinen Leuten. Und Astag dann zu Waller, weil du Tetschen das Leben gerettet hast, habe ich beschlossen, das Thema deiner lebenslangen Kerkerhaft neu zu verhandeln. Waller bedankt sich und sagt auch, dass es ihr ein ziemlich gutes Gefühl geben würde. Daniel, ja, ich bin mir sicher, du hast mit deiner Belohnung gerechnet. So würde ich das niemals denken, sagt Waller. Und Daniel nickt dann und Waller schaut ein bisschen verletzt aus. Und Astag meint dann, ja, apropos Belohnung, dein gesamtes Vermögen wird hier bleiben als Sühne für deine Verbrechen. Also jetzt warte mal, meint sie dann. Und dann, doch, dann kippt Astag plötzlich, ja, volle Kanne nach vorne um. Und Waller und Daniel können ihn gerade noch so auffangen, auf die Beine bringen. Und ja, alles okay, fragt Daniel nach. Und der Astag ist verwirrt. Ja, er war nur halt ein langer Tag irgendwie. Ja, dann kommen Bewohner angerannt. Und meint Astag, da musste sofort mal hier kommen. Was ist denn? Ja, viele von uns sind erkrankt. Er und Astag wollen sich dann auf den Weg machen, aber er bricht dann wieder zusammen. Waller und Daniel knien sich dann neben ihm.
Was auch interessant ist an der Stelle, irgendwie so von wegen, was wollen die mit dem Reichtum von Waller? Ne, ne, also die Leute haben keinen, ne, es gibt diese Ortschaft, es ist ein kleiner Außenposten, hat Waller erzählt. Das heißt, die Leutchen in diesem Ort werden die einzigen auf dem Planeten sein. Keine sie Ahnung. Haben keine Connections, sie wissen nicht, wie man das im Zweifelsfall wissen sie nicht, wie man das Gate bedient. Ja, mit wem wollen sie denn dann handeln? Ich stecke eine Goldmünze in einen Baum und erwarte, dass ein Apfel runterfällt oder
vielleicht
was?
Vielleicht kommt mal einer mit dem Hatak an, alle 10 Jahre. Ja, ich weiß es nicht. Wir haben ja auch erfahren, ne, dass sie irgendwie auch Handel treiben, angeblich die Schaffer. Also wer weiß, ne? Also das.
Ja, ja, das ist ja klar, aber wie gesagt, diese Leutchen haben nur sich, also mit wem wollen sie handeln? Sie können das Geld nicht bedienen angeblich, also was bringt dir denn dann Geld? Also kannst du den baden wie Dagobert Duck
das oder das können sie machen, genau. wir sind auf dem Dorfplaza, da ist, ja, hat man die alle wohl versammelt. Waller versucht, Astag dann mit dem Heilgerät zu fit zu machen, dann bricht der nächste schon zusammen und ja, Astag scheint jetzt aber wieder gut zu gehen nach dieser Behandlung. Er bedankt sich, ne, und ja, bist wahrhaft gesegnet. Da wäre ich mir nicht so sicher, ich tue nur mein Bestes. Wie viele von uns sind denn erkrankt, fragt er nach, und weiß ich jetzt nicht, aber schon eine Menge. Ja, Daniel kommt dann zu ihnen. Was immer es ist, er breitet sich in Windeseile aus. Komm mit, wir brauchen dich hier. Waller zwinkert Astag zu. Wir können später über meine Schätze reden, und sie gehen dann zu weiteren Kranken. Genau, und dann gehen wir wieder in den Kontrollraum, wo, also des SGCs, ihr wisst Bescheid, über ein Videosignal eben Mitchell berichtet über die Lage des Planeten. Lem ist da ebenfalls logischerweise anwesend. Da gibt er in der Thematik Sinn. Und Mitchell meldet sich, ja, wir tun, was möglich ist, um uns, also um die Kranken hier zu isolieren. Waller benutzt das Heilgerät, um sie zu kurieren. Es werden aber immer mehr, und Lem fragt nach den Symptomen und Mitchell gibt durch: Kreislaufschwäche, hohes Fieber, starke Brustschmerzen, Atemprobleme. Ein paar schwere Fälle sind in Art oder in Schockzustand gefallen, bevor Waller da eben helfen konnte. Und Lem meint, das klingt jetzt irgendwie nicht so nach einem Erreger, der sich von Mensch zu Mensch überträgt. Dafür war das irgendwie zu schnell. Es könnte sich um eine gemeinsame Quelle handeln, möglicherweise Wasser oder Nahrung. Und Mitchell, ja, ich würde mal sagen, wir kennen die Quelle. Und Landry ist da auch was auf der Spur. Offenbar wollen uns die Priore zeigen, mit welchen Mitteln sie operieren. Mitchell bestätigt das. Tja, sie versuchen definitiv Glaubwürdigkeit zu beweisen, Sir. Wie geht's Ihnen und Ihrem Team, Colonel? Fragt Lem. Mitchell meint soweit ganz gut, aber ich denke, wir könnten hier schon Unterstützung brauchen. Und Landry unterwegs, Colonel. Und Mitchell bedankt sich. Und dann gehen wir wieder auf den Thronsaal von P. Also von dem Planeten halt. Ich muss jetzt nicht die Nummer immer sagen. Genau. Da sitzt Waller jetzt wieder mal auf den Stufen des Thrones, aber nicht auf dem Thron selber.
Ja, ne, sie hat die Healing Device neben sich liegen und Daniel setzt sich neben sie. Hier geht sie gut und sie, also es dauert ein bisschen, bis sie antwortet und dann auch Nein sagt. Du kannst das, du schaffst das. Und ja, sie ist sich da im Gegensatz nicht so sicher. Ja, ich weiß, das Gerät zu benutzen fordert einiges, ne? Aber wir brauchen wirklich deine Hilfe. Aktuell wird auf jeden Fall immer schwerer, sagt sie. Jedes Mal braucht es länger und es kommen immer mehr, ne? Ich kann nicht den ganzen Ort retten, Daniel. Und du musst es versuchen. Und Mitchell meldet sich über das Radio und sagt dann: Jackson, wir haben ein Problem, ne? Gib mir eine Minute, antwortet Daniel. Aber Mitchell ist ungeduldig und sagt: Bitte jetzt! Wir sind wieder in diesem Vorhof. Daniel, Mitchell, Tiag stehen um Aztag herum und ja, Aztag ist sich wieder am zusammen, ne, wie man das so kennt bei Bauchschmerzen, der Körper zieht sich ein bisschen zusammen, hat wohl immer noch Schmerzen und dem ging es doch gerade noch gut, ne, jetzt nicht mehr. Auch interessant, dass sie jetzt so einen Aufriss machen, so wegen jetzt, ne, also Vala ist die ganze Zeit Leute am Heilen, wer ist denn da jetzt wichtiger als ein anderer, also war da auch so, ich habe ihn doch geheilt, ne? Dann können sie doch nicht reinfiziert werden. Ne? Also wenn sie reinfiziert werden können, dann wird das nie enden. Wobei das ja klar ist, ne? Also mal ganz ernster, die Healing Device vernichtet vermutlich den ganzen Virus oder was auch immer es ist im Körper. Aber das ist ja nicht der übliche Prozess. Ne? Normalerweise erlebst du eine Krankheit, es bilden sich Antikörper, dein Körper merkt sich das über die T-Zellen und ist dann beim nächsten Mal weniger anfällig dagegen oder gegebenenfalls sogar immun, wie bei den Windpocken oder sowas. Ne?
Und
Also,
das ist also
das
eine
ist ja in
schnelle
dem Fall nicht
Heilmethode, die
passiert.
nicht von Dauer ist, also ist temporär, sag ich mal.
Genau. Ne? Also, die macht das Problem für den Moment weg, aber natürlich kannst du dich dann wieder anstecken. Ja, ne, Aztag, so, oh Gott, ne, wir müssen aufgeben, ne, sie sind zu mächtig. Und Vala, nein, aktiviert ihre Device und er versucht ihn zu beruhigen, während sie das Gerät benutzt. In einem SGC-schen Korridor sehen wir hier Leute in Hazmat-Suits und auch Lam, die sich aufgebrezelt hat in den entsprechenden Anzug. Und Landry kommt dazu, Carolyn, und ja, hier, ich bin Chief Medical Officer dieser Basis, ne, so von wegen, ne, das ist meine Entscheidung, wer hier auf diese Mission geht. Und ja, ich habe mit dem CDC gearbeitet, so von wegen, ne, infektiöse Krankheiten sind meine Spezialität, ich bin hier am besten qualifiziert dafür. Und ja, Landry dann auch, so wie ich weiß, ich bin dein Vater, ich wollte dir nur Glück wünschen
Ja,
und
da merkt man auch nochmal, dass da so eine richtige Anti-Haltung erstmal von Grund auf besteht, ne? Das, ja.
naja, und sei vorsichtig. Und Lam ist total überrascht davon und sagt dann, nachdem sie kurz mal ihren Atem gesammelt, danke, ich werde mir Mühe geben. Und dann sind wir wieder zurück auf diesem Planeten. Aztag geht's immer noch scheiße. Und ja, Danny versucht hier, gib nicht auf, legt seine Hände auf seine Schultern und schaut dann zu Vala rüber. Die kümmert sich ja mittlerweile um den weiblichen jungen Dorfbewohner. Und ja, ne, sie schüttelt aber auch ihren Kopf dann irgendwann und Tiak kommt dann auch irgendwie zu Mitchell und Lam ist jetzt auch endlich angekommen, hat ihr Helm ist geschlossen. Herr Mitchell begrüßt sie, ja, danke fürs Kommen und das ist ja viel schlimmer, als ich dachte, sagt sie und ja, ne, sie fallen ziemlich schnell um, sagt Mitchell und ja, wir brauchen einen Platz, um arbeiten zu können und ja, überlegt wohl kurz und sagt dann hier in diese Richtung und führt dann das Team der Mediziner über diesen Dorfplatz. Und ja, wir bleiben aber auf dem Dorfplatz. Da sind immer mehr Leute, die jetzt da irgendwie auf so ja, Feldlazaretten so gesehen liegen. Ne? Also irgendwelche Strommatten, die sie da hingeschmissen haben. Es werden auf jeden Fall immer mehr. Ja, das SGC-Personal, also die Mediziner, trennen hier irgendwie die Gesunden von den Kranken. Und Vala ist da immer noch mit ihrer Healing Device unterwegs. Und ja, Daniel bringt noch irgendwelches medizinisches Equipment und ja, ne, irgendwann Danny dann zu ihr, so von wegen, was ist denn? Und es funktioniert nicht mehr, es tut ihr leid. Sie drückt ihm die Healing Device an die Brust und nee, du musst es weiter versuchen, ne, so von wegen, ja, keine Ahnung, führe eine Show auf, ne, sodass sie ihre Hoffnung nicht verlieren. Wir wissen doch, dass du das kannst. Wobei das ja auch Quark ist. Du siehst ja, dass diese Device arbeitet. Du kannst nicht einfach das Ding einfach so dann schwenken und es kommt kein Glühen. Ich weiß nicht, ob da jemand drauf reinfällt. Das ist der Modus 2. Weißt du, das ist irgendwie albern.
Halbe Heilkraft aktiviert.
Ja, irgendwie sowas. Das ist auch irgendwie albern. Ja, ne, war da so von wegen. Ne? Das ist genau der Grund, warum ich noch nicht mal nie drüber nachdenke, Leuten zu helfen. Ne? Ich bin einfach schlecht da drin. Ne? So von wegen mir sterben die Leute jetzt hier irgendwie Was ja auch Quark ist. Und ja, der Prior gibt ihnen alle Hoffnungen, dass er sie heilen könnte. Aber das ist doch nicht wegen dir, sagt Daniel auch. Und ja, ich kann sie aber, ich kann nicht dafür sorgen, dass es besser wird. Und ja, hätte ich mich jetzt nicht so um meinen Schatz bemüht, hätte ich nicht meinen großen Mund aufgerissen, dann wäre es doch nie dazu gekommen, was ja auch Quark ist. Ne, also, der Prior wäre ja trotzdem da. Ne? Also, Daniel ist ja jetzt eigentlich der Schuldige. Ne? Er wollte, dass sie da irgendwie was erzählt und ne, dass die Dorfbewohner dann eher an Ketesh glauben oder von den SGC-Leuten dann darauf hingewiesen werden, es gibt überhaupt gar keine Götter oder so. Das ist ganz Schuld von SG1. Also, das ist nicht ihre direkt. Ne? Also, als Ketesh hätte sie vielleicht die Leutchen ja wirklich dann irgendwie dazu zwingen können, also was heißt zwingen, dazu bringen können, an sie zu glauben, anstatt an die Uri. Aber was das für Konsequenzen hätte, man weiß es nicht. Ja, ne, Daniel fasst auf jeden Fall die Situation nochmal zusammen. Ne? Entweder müssen, können die Leute sich dem Origin, also ne, konvertieren zum Origin oder die Konsequenzen ne, ausbaden. Ja, ne, das ist ein Dilemma, was der ganzen Galaxis bevorsteht. Ja, Lam kommt dann ran und will dann mit Daniel in privaten sprechen. Man zieht sich zurück in die große Halle und ja, ne, sie sagt, wir haben Bakterien wohl ausgeschlossen. Ne, ich verpasse denen jetzt einen antiviralen Cocktail und ja, da müssen wir warten und schauen. Und was glaubst du denn? Sagt, hier hast du irgendeine Idee, warum die Handy-Device jetzt irgendwie ihre Effektivität eingebüßt haben könnte? Er sagt, sie hat absolut gar keine Ahnung, wie dieses Ding funktioniert. Aber ne, es ist ja nicht unbekannt, dass Viren mutieren und dagegen immun werden, wenn man es versucht anzugreifen. Und das ist ja auch wieder Quark. Die Healing-Device tut ja was anderes. Also du kannst dich ja nicht gegen Strahlung oder sowas wehren. Das kann ein Virus nicht.
Nee.
Na, also, ne, wenn das jetzt irgendwie ne, ein Antikörper wären oder sowas, dann auf Dauer oder ein Antibiotikum, ne, da könnte es auf Dauer vielleicht gegen immun werden. Das funktioniert aber A nicht so schnell und B so ein Eingriff von draußen. Also, keine Ahnung was, stell dir Krebs vor, dann operierst du den einmal weg und beim nächsten Mal ist der dann härter oder was? Dann kannst du den schlechter raus. Also, das ist völliger Quatsch. Also, was die hier erzählt, also Lamb ist vielleicht, wie hieß er doch, Doktor.
Warner? Was Warner?
Warner,
Ich
ja, genau.
glaube.
Vielleicht ist er bei ihm in die Lehre gegangen. Also, das ist ja, ne, also, da, wir haben keine Ahnung, worum es hier wirklich geht. Das ist irgendwie sowas wie die Gartenvariante eines Superbugs. Und ja, ne, ich weiß nicht, ob das jetzt hilft. Und ja, die Ancients sind ja auch von einer ähnlichen Plage ausgelöscht worden. Und vielleicht haben die irgendwas in ihren Unterlagen, in ihren Research-Unterlagen. Hat man ja aus Atlantis bekommen, ne? Könnte ja durchaus dabei sein. Und ja, du glaubst, die Uri haben ihnen das gegeben und ja, Daniel zuckt die Schultern und ja, ne, Lärm auch so. SG1 war ja auch schon mal infiziert mit einem Virus und den sie in einem Ancient gefunden haben, der irgendwie eingefroren war in Antarktika. Und das ist schon sehr, sehr ähnlich. Und
Das war die Folge Frozen mit dieser Frau, ja.
ja, ist das nicht mit diesen Prinzessinnen?
Das war die Prinzessin, genau.
und dem Schneemann?
Ja, Ola.
Ja, genau. Ja, Tier klar auch so viel. Ja, warum sind wir denn jetzt nicht infiziert worden? Und ja, wir schauen uns immer noch eure Blutwerte an. Na, ich muss jetzt aber auch weiter und sie dampft dann ab. Ja, Vala irgendwie nimmt sich Daniels Hand, legt sie auf ihren Kopf und sagt dann: Hier, fühlt sich meine Stirn heißer an als sonst. Und ja, also, ja, ich weiß, ne, du weißt schon, was ich meine. Und auch interessant, warum Tiag dann irgendwie fragt, warum sind wir nicht infiziert? Ja, weil er Tritonin nimmt, vielleicht. Also, ist auch eine
Ja.
dumme Frage. Also, irgendwie, also an seiner Stelle jedenfalls, weil er ist ja auch ein Teil von wir. Und ja, im SGC-schen Kontrollraum geht es weiter. Landry sitzt da bei Harriman. Das Stargate ist aktiviert, die Iris ist aber geschlossen. Ja, Lam erscheint auf einem MALP-Videolink und hat irgendwo noch ihr Hazmat-Suit an. Und ja, tut mir leid. Ne, ich weiß, wie sehr du dir gewünscht hättest, ich hätte das hier irgendwie lösen können. Landry, hey, du wolltest doch der Doktor sein. Ja, ich war schon in vielen schlechten Situationen, in vielen schlimmen Situationen, aber nichts wie das hier. Und ja, was ist denn hier, was ist denn jetzt deine Prognose? Ja, wenn wir nicht schnell einen großen Durchbruch erlangen, dann werden diese Leutchen ein Wunder benötigen. Ja, man hört dann, dass Lam auf der anderen Seite übers Radio gerufen hat: Dr. Lee, wir brauchen Sie hier dringend. Ne? Und Lam sagt dann auch: Ja, ich muss jetzt gehen, tut mir leid, Lam out. Und in der großen Halle sehen wir dann, wie Lam hereingeschneit kommt. Und ja, ne, wir haben Vala, die jetzt irgendwie so ein Medical Chart in der Hand hat und das Lam gibt. Und das ist schlimm. Und ja, ne, der Virus schaltet wohl die internen Organe aus, ne? Die Toxine, die hier irgendwie durchs eigene System laufen, können nicht mehr verarbeitet werden. Und ja, das ist doch eigentlich so ein Leberversagen. Ich glaube, es ist Leberversagen, ne? Wenn dein Körper sich nicht mehr selber reinigen kann von den
Ja,
ganzen
genau.
Stoffen, die du so selber zu dir nimmst. Ja, er wird zu Tode vergiftet und ja, irgendwie Medizin und hast du nicht gesehen. Ja, da müsste man vermutlich schon eine Blutwäsche jetzt anschmeißen. Und nee, der Virus wehrt alles. Jetzt ist es sicher, aber übrigens sicher, dass es ein Virus ist. Der Virus wehrt jede Behandlungsmethode ab. Und ja, es gibt vermutlich nichts, was ich tun kann. Und dann schwenkt die Kamera und dann sehen wir, dass der Patient, um den es aktuell geht, nämlich Mitchell ist. Und ja, an der Stelle verlassen wir diese traurige Szene, wechseln aber zu einer anderen. Wir gehen nämlich wieder zurück in die auf den Courtyard.
Da gibt es jetzt anscheinend die ersten Toten. Lem sagt es auch, ne, hier, Todeszeitpunkt 14 Stunden, 18 Minuten, nachdem die ersten Symptome auftraten. Eine sind dann Sanitäter, bedeckt dann den Aztag, der eben verstorben ist. Lem meint, bereiten Sie die Leiche für eine Autopsie vor. Und der Sanitäter will da wohl irgendwie anfangen. Und da kommt aber Valla und kann ich da kurz mal mit dem allein sein. Der Sanitäter nickt und Valla kniet sich neben Aztag und schlägt die Decke zurück und ja, muss dann betroffen ihren Blick abwenden und dann meinte Daniel, das ist der erste und nicht der letzte. Ich muss zurück zu Colonel Mitchell. Valla kämpft mit den Tränen, als sich Daniel neben sie hockt. Na, du hast alles getan, was du konntest, sagt Daniel und Valla nickt und Tetchner meint hier, er ist zurückgekehrt, der Prior der Ori ist zurückgekehrt und Valla weint, ja, geh nur, Daniel und das macht er auch im Dorf selber. Prior ist da und ja, geht da die Straße lang, ist alles natürlich jetzt recht verlassen und Tetschner meint, ja, du musst uns retten, bitte, ne, hier, vergebt denen, die Ignoranz und blind sind. Unsere Leute sterben, unsere Kinder sterben, sie werden glauben, tun es schon bereits. Also auch ein bisschen widersprüchlich. Und der Prior meint auch, ja, doch nicht alle von euch. Und Tetschner dreht sich zu Daniel und Tiag um, die dem Prior gegenüber treten. Ja, die gehören nicht zu uns, ne? Die sprechen auch nicht für uns. Und Daniel fragt ihn nach, wieso er das denn tun würde. Und der Prior wirft wieder seine esoterische Religionsmasche an. Aus dem kleinsten Samenkorn des Zweifels entspringt ein mächtiger, giftiger Baum des Übels. Jo, klar, meint Daniel, schenk dir den Quatsch. Das hier ist meine Schuld, habe ich recht. Ich habe diese Menschen gesagt, wenn sie dir nicht beugen, wenn sie sich den Ohren nicht beugen, gibst du auf und gehst vielleicht. Aber da habe ich mich geirrt. Das ist jetzt klar geworden. Doch du musst nichts beweisen und sie auch nicht töten. Siehst du deinen Fehler wirklich ein? Ja, ich verstehe, dass es hier nicht um mich geht, sagt Daniel. Aber natürlich geht es um alle Kinder der Oriman der Prier. Valla kommt jetzt aus dem Hintergrund genug. Mit ihrer Waffe stellt sie sich neben Daniel und heile diese Menschen auf der Stelle. Und Daniel Valla, nein, Daniel, ne, ich habe genug von den Ori. Ich finde, wir sollten ihnen eine Botschaft schicken, oder willst du sie heilen? Nur ihr Glaube allein kann sie noch heilen, meint der Prior. Na gut, dann brauche ich dich jetzt nicht mehr, mein Faller. Und sie beginnt auf den Ori zu ballern, doch die Salven dringen eben nicht in ihn ein. Kurz vor seiner Brust hängen sie so in der Luft, also Matrix, Halli, hallo. Nach und nach fallen dann diese Patronen in den staubigen Sand. Ja, und diese Kugeln.
Das eigentlich, ja, das ist so ein Matrix-Moment, aber das kennen wir ja auch schon. Das müsste Vala ja auch wissen, ne? Wie dann damit jetzt umzugehen ist. Das Go'ulsche Schild funktioniert ja auch so. Ne? Also von wegen, da kommt nichts durch. Eigentlich müsste sie jetzt mit dem Speer oder
Diese
sowas
Pfeile, diese
oder auf ihn
Matrix, so
losgehen.
kleine
Ja,
Pfeile,
ja.
ne? Ja.
Nee, die haben das auch mit einer Lanze gemacht. So ganz am Anfang hat Tiag doch irgendwie dann Apophis so angegriffen mit einem Speer.
Ja, okay. Achso, und diese Kugeln, die eben aus der Valla P90 kamen, waren im Original keine P90-Kugeln, sondern irgendwie ein größeres Kaliber. Kann ich nicht sagen, warum, aber es war so. Thatcher hört sofort auf und zum Prior, ja, bitte lasst ihre bösen Taten nicht unser Untergang sein. Wir alle verbeugen uns vor der Macht der Uri. Das machen jetzt auch die restlichen Bewohner und der Prior meint, Ehre sei den Ori und die Bewohner stimmen ein in den Ehre sei der Ori Club. Der Prior haut mal mit seinem Stab auf den Boden und das blaue Licht beginnt blau zu glühen, logischerweise.
Genau, jetzt muss er nur noch sagen, you shall not pass. So Gandalf-mäßig.
Genau. Dann, ja, die Anwesenheitenden. Okay, egal, wisst ihr, was ich meine? Die wenden sich halt ab, weil es ist wirklich ohne Sonnenbrille ein bisschen krass. Grell. Ja, und das verbreitet sich dann auch überall und so auch in der Pyramide, dieses blaue Licht und auch da, wo Lam an Mitchells Seite sitzt und dann keine Sekunde später wacht er auf und Lam so, Colonel? Und Mitchell stöhnt, wow, haben Sie eine Aspirin? Ein Sanitäter kommt herbei und meint Dr. Lam und Lam gibt dann ein Zeichen so, ja, mal Sekunde. Und wie fühlen Sie sich, fragt sie zu Mitchell, ja, ein bisschen zittrig, aber wie wäre es, wenn wir das einfach vergessen würden? Okay, warten Sie hier. Ich bin gleich zurück. Komischer Dialog. Zusammen mit dem Sanitäter rennt sie dann nach draußen und Mitchell fragt dann nach, was er denn jetzt verpasst hat. Dann draußen wieder erstaunt bleibt man bei Lim stehen. Nach und nach werden dann wachen die Menschen nämlich wieder auf. Und sie meint auch nur so, oh mein Gott. Und das ist noch nicht alles, meint der Sanitäter, sehen Sie. Und dann sieht man selbst die Toten wieder aufstehen und der Aztag auch. Ne? Lam schaut sich das an und denkt nur, was ist denn hier los?
Das ist übrigens nicht möglich. Das hat Oma Daniel nämlich auch erzählt, so von wegen, ne, tot ist tot, bleibt tot, das geht nicht. Also auch die Uri können das nicht.
Dann im Dorf schreitet der Prior auch zu Valla, Daniel und Tirk und hebt da seine Waffe. Der Jafar? Was für ein Jafar? Wahrscheinlich Tirk. Valla zögert dann keine Sekunde und der Prior bleibt vor Daniel stehen. Und meint nur, erzählt anderen, was du heute gesehen hast. Und ja, das war's eigentlich schon. Das sind seine letzten Worte. Er dampft ab zum Gate und SG1 bleibt da stehen und denkt wohl, oh Mann, die sind voll mächtig. Ende. Vivia, dies ist die 179. Episode von Stargate SG1. Und zu diesem Zeitpunkt, die den 178. Folgenlauf von einer am längsten laufenden Star Trek-Serie zu dem Zeitpunkt übertraf. Es ist jetzt natürlich alles wieder anders, aber zu diesem Zeitpunkt war es so. Fun Fact. Wie auf dem DVD-Kommentar für diese Folge bestätigt wurde, sind alle Alien-Charaktere in dieser Geschichte nach Charakteren in Bertolt Brechts Stück The Caucasian Chalk Circle benannt. Okay, da bin ich wohl nicht so im Brecht-Game drin, wie man so schön in der Deutschlehrern nicht sagt. Die Außendrehs wurden in den Sanddünen von Richmond, British Columbia gedreht, welches ein Außenbezirk von logischerweise Vancouver ist. Wir wissen es eigentlich. Der Ort mit all diesen Sanddünen war eben Für die ideale Episode ideal. Und das hat man eben dann gemacht. Aber die Rahmenbedingungen waren eben nicht so toll. So wurde der Drehort von 3 Seiten mit 10 Meter hohen Dünen begrenzt und hinter den Parkplätzen, für die hier angesiedelten Industrieanlagen waren. Direkt hinter der Kamera ebneten 2 Planierraupen jeden Drehtag lang den Boden für die nächsten Bauprojekte ein, sodass fast alle Dialoge nachvertont werden mussten. Am Tag vor Beginn der Dreharbeiten fuhren überall in den Dünen Motocross-Maschinen rum, sodass erst einmal 1 Stunde lang alle Dünen wieder geklettert werden mussten. Also wirklich, wenn du da irgendwie am Set bist, musst du dann, oh Leute, ja, das ist schwierig, ne? Also sehr schlechte Bedingungen irgendwie, was man hier jetzt zum Glück in der Folge nicht so mitkriegt. Ach so, jetzt kommen wir zur Martin-Gero-Thematik nochmal, hatte ich es gefunden. Während in dieser Episode selbst nur Gero als Autor der Episode genannt wird, haben mehrere weitere Personen am Drehbuch gearbeitet. Die Idee entstand aus einer Kombination zweier früherer Ideen für potenzielle Episodenhandlungen. Die erste war, dass Valla zu einem Planeten zurückkehrt, den sie in ihrer Zeit als Getesh beherrscht hat und sich dort wieder als sie ausgibt. Die zweite drehte sich um das Go'ul-Teilgerät. Dieser zweite Pitch stammte von Joseph Malozzi und konnte zuvor nicht sinnvoll eingebaut werden, bis man die beiden Ideen miteinander kombinierte. Martin Gero schrieb dann offenbar den Hauptteil des Drehbuchs. Allerdings entstanden einige Teile der finalen Episode, insbesondere wohl Szenen mit Daniel und Tjalk, erst als Robert C. Cooper das Skript überarbeitete. Laut Joseph Malozzi wirkte bei jeder Episode jeder im Autorenteam ein bisschen mit. Aber das ist meist so, selbst wenn jetzt bei den Episoden ein Credit stünde, ist da trotzdem noch irgendein Typ oder eine Typin, die da noch 2-3 Seiten einfach
ändert. Ja, du hast ja auch einen Lektor oder sowas, der da mal drüber guckt. Ja. Also.
Das ist immer, selbst wenn da nur aber written by steht und eine Person, das sind dann wahrscheinlich meist immer mindestens 3-4, die da mitwirken. Das wisst ihr aber, glaube ich, auch. Das ist ja nicht wie bei einem Roman, wo wirklich eine Person das schreibt und einer überprüft, sondern bei so Drehbüchern ist das aber nochmal anders, finde ich.
Ja, bei Büchern ist das aber auch so. Also ja. Ich habe ein paar Schriftsteller im Freundeskreis, die geben die Bücher, ne, zwar später ans Lektorat nochmal, ne, das ist dann aber zur finalen Version hin, aber die werden vorher auch Korrektur gelesen von anderen Leuten.
Ja, ja,
gut. Also im Freundeskreis werden die dann ausgehändigt und dann guckt dann jeder mal drüber und gibt seinen Senf dazu und dann wird dann gegebenenfalls nochmal umgeschrieben.
Genau, dann haben sich noch ein paar Leute gemeldet. Okay, ich habe jetzt, glaube ich, nur Martin Gero mal rausgesucht. Da meinte er im Interview mit Gate World, Powers That Be ist eine große Wala-Episode. Ich denke, dass wir alle irgendwie an der Spitze waren, um eine Wala-Episode zu schreiben. Nicht wundern wegen diesen komischen Worten, ich habe es mir wieder übersetzen lassen, bevor wir sie verloren haben. Aber ich bin einfach froh, da was reinbekommen zu haben. Dann meint er noch, ich hatte SG-1 dieses... da mit SG1 dieses Jahr eine tolle Zeit, eben meine SG1-Episode zu schreiben. Ich hatte alle letzten Seasons, um mich meiner ganzen SG1-Mythologie da zu verfangen. Die neuen Charaktere machen sehr viel Spaß zu schreiben. In Klammern nicht, dass die alten Charaktere es nicht tun, ne? Aber Valar ist wie eine Süßigkeit für Schriftsteller. Mit dem Charakter kann man einfach nichts falsch machen, meinte er. Also das ist so seine Autorenspielwiese, keine Ahnung, würde ich jetzt bezeichnen. Zu den Fehlern. Ich habe jetzt eine Sache gefunden noch. Am Ende der vorherigen Folge verlässt Tjerk das Stargate-Kommando für Dakara. Er erscheint jedoch, achso, das hast du schon gesagt.
Stimmt. Ja, habe genau. Ich, das fiel mir auch selber genau. Auf.
Ja, wir kommen zum Zitat der Woche, da konntest du da was ausmachen.
Ich bin relativ am Anfang, wo Mitchell sich mit Vala unterhält, von wegen, ja, definiere hier mal Beziehungen und sie vertrauen mir. Und Mitchell dann aufsteht und, hey, was tust du denn? Ich werde mit Landry reden hier. Wieso? Ja, Leute, die mit dir vertrauen, die müssen doch wirklich in Gefahr sein.
Ich habe interessanterweise auch was mit Valar und Mitchell, aber was anderes. Valar meint da ja, das war einer der vielen Planeten, über die Ketesh geherrscht hat, als ich ihr Wirt war. Wie ihr wisst, hat ein Tok'ra später den Symbionten entfernt, aber erst nachdem mich diese Menschen gequält hatten, weil sie glaubten, wir wären ein und dieselbe. Und Mitchell ja, und sie konnten keinen Unterschied feststellen. Wieso ist das keine Überraschung für mich? Ja, fand ich eigentlich auch sehr witzig. Wir kommen.
Wobei das auch merkwürdig ist, warum sollten die normalen Leutchen Ketesh quälen? Also Ketesh ist ja in deren Augen ein Gott. Also
ja,
das
ja,
ist ein bisschen macht auch hakelig, keinen Sinn.
Aber, genau. Wir kommen zur Bewertung. Wie schaut es denn da so aus?
Ja, wieder so eine Monster of the Week-Geschichte. Man hat jetzt nichts.
Ori of the Week.
Groß. Ja, man hat jetzt irgendwie nichts, was die Gesamtstory irgendwie groß weiterbringt. Ne? Wir haben jetzt mal Vala gesehen, dass sie dann noch auf dem ehemaligen Ketesh-Planeten kommt. Aber so großartig. Auch diese ganze Geschichte jetzt mit dem, ja, okay, wir haben gesehen, wie ein Ori so einen Planeten mal umdreht. Ne? Aber das könnten die Menschen auch machen. Ne? Also irgendwo einen Virus aussetzen, irgend so ein Ding. Ne, und dann selber als große Retter daherkommen, weil sie den Leuten da eine Impfdosis verpassen oder sowas. Das könnten die Menschen auch, das ist jetzt, ja, Larifari. Ich fand's, ein paar Sachen waren halt nur mit Fehlern behaftet. Warum ist Tiak hier? Ne, hat das ja gerade auch nochmal erwähnt. Es gibt so ein paar Merkwürdigkeiten, so von wegen, ja, warum sollte jetzt ein Virus, wir wissen ja nicht, ob es ein Virus ist, also wussten sie die ganze Zeit nicht. Lam sagt zwar irgendwann, der Virus, ne, als ob sie sich da sicher war, wir wissen es nicht, aber wenn es ein Virus ist, warum sollte der plötzlich mit dem Heilgerät nicht mehr heilbar sein? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und noch dazu, eigentlich war es die ganze Zeit ja so von wegen, ne, dass Daniel hatte ja mit ihr am Anfang geredet und sagte so, ich weiß, dass das viel Kraft benötigt und dass sie vielleicht keine Kraft mehr hätte, ne, dass es deshalb nicht mehr funktioniert. Und dann später kommt so von wegen, nee, das Ding funktioniert einfach nicht mehr gegen diese Art von, ja, was denn jetzt? Ist Vala ausgelutscht oder funktioniert das Ding? Also das ist, ich weiß nicht, da konnte man sich auch nicht so richtig für entscheiden, was es denn nun ist. Ja, weiß ich nicht. Das ist irgendwie so eine nichtssagende Folge. Ja, ne, man Vala sich nochmal als Go'uld ausgeben, das ist ganz nett, aber das ist auch schon alles. Das ist ja auch relativ zackig wieder vorbei. Ne, ein Ori-Priester, der irgendwie völligen Schwachsinn von sich gibt, sich stellenweise selber widerspricht und alles. Ja, gesagt, die ganze Religion macht in Gänze keinen Sinn. Auch wenn ich diese Ori-Geschichte schon sehr mag, ne, also auch das mit dem Feuer und sowas, die Paargeister bei DS9 sagen mir auch sehr zu. Ja, ein solider Daumen in die Mitte. Das ist jetzt kein Meisterwerk, das ist nichts großartig Fehlerbehaftetes, das ist jetzt nicht sonderlich dolle. Ja. Was sagen Sie denn?
Sie, wer sieht uns heute?
genau.
Ja, heute ist wahrscheinlich Tag des Seasons in Madagaskar auf. Ihr werdet es wissen. Es ist eine Stargate-Folge. ja, ich Ich kann da nicht zu viel mehr sagen, weil ich es eigentlich ähnlich sehe. Bei mir persönlich ist der Fakt, warum es die jetzt nicht einen leichten oder einen Daumen nach oben gibt, dass der Mittelteil, finde ich, reißt die ein bisschen auch runter. So den Anfang fand ich ganz witzig, so weiß, die war mal Göttin und Ding, das haben wir schon mal so gehört, aber jetzt nochmal in Aktion leicht. Das ist ganz charmant und auch der Endteil, wo es ihr dann doch nahe geht, der Waller, das ist, fand ich schon okay gemacht, aber dieser Mittelteil, wenn dann der Prior dann kommt, das war ja wirklich dann gefühlt, das war nicht so lang, netto, aber brutto waren es wirklich 20 Minuten, ich sage schon, Prior und Daniel Gelaber und das war mir jetzt wirklich zu viel. Also ich bin nicht so empfänglich für irgendwie, keine Ahnung, da hat sie mich irgendwie verloren, die Folge. Das kann auch mega interessant sein, aber ich fand diesen Part auch nicht so gut von den Dialogen gestaltet. Das hat sich teilweise widersprochen und irgendwie hat sich Daniel da auch total verlaufen in der Diskussion und wusste auch nicht mehr, worum es geht. Das habe ich gar nicht verstanden, warum er das hier alles drin gelassen hat. Das rausgeworfen und irgendwas Schnelleres vielleicht in der Handlung mit reingemacht, keine Ahnung, aber das hat es für mich runtergezogen und schlecht war sie nicht jetzt, es war halt okay, aber also es, ja, wie du schon sagst, gut, man sieht es Prior, das werden wir noch 1000 Folgen, übertrieben, aber viele Folgen mit Prior-Rennen haben, aber auch einige, die schon, würde ich sagen, von der Story dann besser sind, von der Gemengelage und das ist, ja, ein bisschen eher in den Bereich Larifari zu verorten. Ich gebe den Daumen zur Seite. Kann man machen, aber das hat mich wirklich in keinster Weise umhauen können. Sind wir uns ja einig, ne?
Ja.
Genau, vielleicht sieht es ja bei der nächsten Folge anders aus. Nächste Woche, die heißt Condemned, wenn man das so ausspricht, im Original
Condemned, ja.
SPA, genau. Und im Deutschen verurteilt. Grüße gehen an den Podcast Niemand wird verurteilt von Nils und Maria. Genau, da geht es um. Ja, wie so oft, um Shepards Team entdeckt einen Planeten mit wohl fortschrittlicher Technologie. Die Wraiths haben damit auch irgendwie wohl was zu tun. Und da will man eben das was herausbekommen. Und irgendwer wird auch gefangen genommen. Also es ist vielleicht ein bisschen einer von diesen einigen, ja, Stargate-Folgen mit diesem Suspicious Planet, ne? Warum ist dieser Planet so? Ist ja in Star Trek gibt es ja auch so Folgen. Und ich glaube, so eine Art Folge wird es. Hoffen wir nur, dass die Story es dort besser hinkriegt als in dieser Woche. Ne? Das kann man ja einfach mal hoffen. Genau, die Moral von der Geschichte, ja, lasst euch
Vertraue
nicht.
keinem Uri nicht.
Vertraue deinem Uri, dem Pior
Vertraue keinem
nicht.
Uri nicht, ja.
Genau. Ja. Na gut, dann ja, bewertet uns gerne mit 5 Sternen und schreibt uns gerne auch, wie eben die Person es schon getan hat, bei Instagram Kommentare. Das geben wir dann hier weiter. Unterstützen könnt ihr uns via PayPal über den Ko-fi-Link, wer das mal machen möchte. Und ansonsten, ja, euch noch einen schönen Restsonntag. Hoffentlich mit, wie stand jetzt, Aufnahmezeitpunkt Sonne. Ne, das geht ja jetzt wieder los. Die gibt es ja anscheinend noch.
Ja.
Ja, bei dir nicht.
Ja, die Zeit, du hast wieder diese Zeitreisethematik. Wer weiß, wie das Wetter jetzt bei Aufklärung
Genau.
ist.
Also ihr dürft den Podcast nur, also die Folgen nur hören, wenn es Sonne ist. Anders geht es technisch nicht, wahrscheinlich. Ne? Ja.
Genau.
Also dann, macht's gut, bis nächste Woche. Tschö.
Hello, Daddy Ori. No?
Tschö.
Then, ciao.